Herzlich willkommen, liebe Popkultur-Fans, liebe Popkultisten, Popkultur-Jünger und Jüngerinnen, zur allerersten verspäteten Popkultur-Beichstuhl-Folge mit dem, jetzt nenne ich mir mal als erstes, weil das ein bisschen negativ ist, mit dem vor Scham roten Archivar Daniel Enstrasser und mit dem hervorragenden, geschätzten
Michi Baumgartner. Darf ich mich selber vorstellen? Hat es nicht immer zu dem gereicht.
Vor lauter Scham.
Vor lauter Schamesröte. Ja, unsere Weltpremiere in zweierlei Hinsicht, die erste verspätete Ausgabe und die erste Ausgabe, die nicht einen gleichen Titel wie ein Star Wars Film hat. Nämlich Episode 7.
Ah, sehr gut. Stimmt, genau.
Sagst nichts mehr.
Nicht schlecht, da sage ich nichts mehr. Wir klemmen wieder hinter die Mikrofone und hinter die Gin Tonics bei allerbesten Podcast-Wetter bei 28 Grad aktuell bei mir im Aufnahmekabuff.
Im Popkultur-Beichtstuhl, bitte.
Im Popkultur-Beichtstuhl.
So viel Zeit muss sein.
Wir haben heute wieder eine Classic-Folge zu zweit.
Mhm. Wie früher. Ein Sommer wie damals. Ja, ich freue mich schon. Wieder mal nur mit dir, ohne lästige Gäste.
Boah,
nein, unsere Gäste waren bis jetzt immer großartig. Letztes Mal mit Lisandra war sehr, sehr unterhaltsam. Ich glaube, der Podcast hat noch weitere 3 Stunden gehen können. Da hat man noch viel, viel zum Reden gehabt. Und mit dem Marco ist natürlich auch immer ein Spaß. Und das ist sehr, sehr witzig. Da wird es auch noch mehr geben.
Ich habe mir schon gedacht, ob man vielleicht, weil mir sind dann im Nachhinein so viele Fragen eingefallen, die wir die Sandra hätten fragen können, jetzt nicht popkulturmäßig, sondern einfach nur Tattoo, also so Technikfragen. Hm. Das haben wir irgendwie, und ich habe mehrere, ich habe das ein paar Leute erzählt.
Mehrere Zuschriften bekommen?
Nein, nicht Zuschriften, eigentlich nur halt im privaten Umfeld, so, bitte frag das oder das. Ich will das jetzt nicht spoilen, was. Mhm. Aber das habe ich leider alles vergessen. Also nicht vergessen, wie die Fragen waren, sondern ich habe es vergessen zu fragen.
Können wir ja mal noch eine Episode machen mit ihr. Ich glaube, ihr taugt eh, das war eh lustig, sie ist eine super nette Gesprächspartnerin. Kann man gern jederzeit wiederholen.
Wenn sie das jetzt hört, dann...
Like uns auf Instagram. Ja, apropos Instagram, ich finde unseren Instagram-Account eigentlich ganz toll. Ich wundere mich, warum wir noch nicht mehr Likes haben. Ich finde das wirklich unterhaltsam. Ich bin heute über einen Post gestolpert, den ich gemacht habe, wo ich gedacht habe, geil, was ist das?
Ja,
das
muss denkst du
das
einmal.
Das ist aber ein Qualitätssiegel, Qualitätsmerkmal. Nicht?
Boah, das war ist das lustig. Alles für mir, kein Wunder.
Ja, genau, so war es irgendwie. Nein, ich habe heute das gepostet, wo wir nächstes Mal drauf eingehen. Wir haben ja wir kaufen uns ja immer, bevor wir Urlaub fahren, irgendwelche neuen Spiele für den Urlaub, also irgendwelche Brettspiele oder Kartenspiele. Und da nach Fuchs im Wald habe ich jetzt, und dadurch, dass wir haben ja immer Spiele zu zweit gesucht und auch gefunden, eben Fuchs im Wald zum Beispiel.
Und ist Fuchs im Wald, kennt man das?
Kartenspiel für 2 Spieler. Man kennt es nicht, aber es ist ziemlich ein cooles Kartenspiel, kann ich nur empfehlen.
Okay.
Ja, also es ist wirklich cool. So. Und eben, nachdem wir jetzt nicht zu zweit auf Urlaub sind, sondern zu viert diesmal, habe ich das Weiße Hai-Spiel gekauft. Habe gar nicht gewusst, dass es das gibt, habe ich gesehen. Und habe gedacht, okay, passt perfekt zum Urlaub auf Elba. ein Weißes Hai-Spiel zu spielen, bevor man dann ins Wasser geht. Und ja, das habe ich jetzt eben gepostet und dann bin ich über meinen eigenen Post gestolpert und gedacht, ah cool, Weißer Hai. Und dann war es mein Post. Werde ich dann in der nächsten Ausgabe nach dem Urlaub wieder ausgiebig reviewen. Aber auf jeden Fall hocht sich super an. Es spielen 3, spielen gemeinsam die 3 Hauptcharaktere und einer spielt ein Hai. Das ist ganz witzig. Also das ist ein Strategiespiel.
Aber man muss natürlich auch sagen, dass es kommt natürlich beim Instagram-Auftritt nicht nur auf die Likes an. Natürlich kommt es nur auf die Likes an, aber jetzt, ich sage jetzt mal, menschlich gesehen und inhaltlich gesehen kommt es jetzt nicht nur auf die Likes an, weil ich muss einmal ein großes Lob an die Fans, an die Hörer geben, weil wir haben Hörer, die wirklich, ich habe das jetzt schon mitgekriegt durch so Posts, die ich privat gekriegt habe, die wirklich jedes Mal, wenn eine Folge neu online ist, so so richtig mit Whisky und mit Beine hoch am Balkon Podcast horchen.
Das finde ich super, wie es sein soll. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Deswegen machen wir das ja, finde ich, ein bisschen. Ah. Und natürlich, um unser Ego zu befriedigen. Weil wir uns gegenseitig so gern reden hören. Na, der Bene in Bali ist auch immer. Der freut sich auch immer, wenn eine neue Episode online geht, sogar. Sein Fenster zurück und in die Popkulturwelt. Hallo Bene übrigens.
Hallo.
Hallo.
Ja, und jetzt bin ich mal, jetzt mache ich das einmal, jetzt schnappe ich mal gleich nochmal Redezeit und jetzt frage ich dir mal zum allerersten Mal, was ist denn seit unserer letzten Aufnahme bei dir so popkulturmäßig wichtig und abgegangen?
Gibst mir also quasi deine Redezeit. Ja, war viel, relativ viel eigentlich, also E3 war, da werden wir dann eh noch kurz drüber reden, wo Xbox ziemlich vorgelegt hat, um das einmal nett auszudrücken für die Konkurrenz und ziemlich viele coole neue Sachen angekündigt hat. Und natürlich Ratchet & Clank ist rausgekommen auf der PlayStation 5, habe ich mir auch gleich geholt und schon relativ ausgiebig gespielt und ich habe noch nie Ratchet & Clank gespielt, muss ich zugeben. Und das hat mich sofort gehabt. Super cooles Spiel, super coole Story, Grafik, unglaublich, Gameplay, wirklich cool und witzig. Und was mir zum ersten Mal so jetzt bei der Next Generation gepackt hat, ist, das spielt sich wirklich wie ein Pixar-Film. Also von der Story her, von den Dialogen, vom Setting, das ist wie wenn du am Pixar-Film spielst und nämlich nicht die Zwischensequenzen sein wie ein Pixar-Film, sondern alles. Oder? Also da ist alles wirklich High-End und richtig, macht richtig, richtig viel Spaß. Also falls du mal jemals an der Xbox, an der PlayStation 5 kommst, dann
das schaut schlecht aus momentan.
Hol das unbedingt. Also es ist wirklich und ich habe gemerkt, dass man mein Returnal Generde hat mir besser gemacht im Shooter-Spielen. Nicht viel, aber ich bin ein bisschen besser.
Ich kann mich erinnern, ich habe Ratchet & Clank zum ersten Mal auf der PS2 gespielt. Das waren natürlich auch die ersten Teile und da habe ich insgesamt 3 gespielt. Und die haben mir auch extrem gut gefallen und die waren damals schon grafisch. Das waren echt schon Bretter grafisch. Das war so mitunter so die schönsten Titel, die man auf der PS2 so zum Sehen gekriegt hat. Und mir hat da das Gameplay gut gefallen. Ich kenne es jetzt nur von den Trailer. Ich sage jetzt einmal, grundlegend ist es gleich wie früher. Ich schätze mal, du sammelst halt, es ist quasi ein Jump-and-Run-Shooter, wo du halt so 2 verschiedene Arten von Währungen einsammelst.
Genau.
Um Waffen zu kaufen und zu upgraden. Und ich finde die Charaktere halt extrem liebenswert und extrem lustig. Also der Clank, der kleine Roboter, also der Ratchet ist so ein fuchsartiges Wesen, ein Lombax. Mhm. Ja. Und sein kleiner Sidekick, der Clank, ist ein kleiner Roboter, den er, glaube ich, als Rucksack trägt. Ist das immer noch so?
Ja, ja.
Ja, und das sind halt extrem niedliche Charaktere. Und mir hat es damals schon gewundert, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich habe das jetzt, auf der PS3 habe ich keinen Teil gespielt und PS4 habe ich keine gehabt. Aber mir hat es damals schon gewundert, dass es da nicht mehr Merch gibt, weil das wäre ja ideal,
wenn die Merch-Maschine
anschmeißen. Ja.
Also Merch kannst du da unendlich viel machen. Ich bin noch nicht dahinter gekommen, an was es mich erinnert, aber es erinnert mich an einen Animationsfilm, auch der Böse oder die Gegner, die so Roboterwesen sein mit so Tentakel und so eigentlich so in UFOs sitzen und mit quasi mit ihrem also oben so Augen auf Stiele haben. Es erinnert mich an ein bisschen wie die Robinsons. Kannst du dich erinnern an den Animationsfilm? Mit den Robinsons hat er gleich geheißen. Aber es erinnert mich an was, ich bin nicht dahinter gekommen, aber es macht wirklich Spaß und es ist einfach, die Waffen sind halt super, super crazy, witzig, auch wie sie erklärt werden. Das hat alles einen super netten Charme. Also es ist echt ein Spiel, was ich jetzt ohne Abstriche empfehlen kann. Macht wirklich richtig viel Spaß.
Ja, es hat ja, wo das rauskommen ist, ich glaube, das war so in die frühen, mittleren 2000er sowas. Da hat es ja einige Serien gegeben, die so Spieleserien, die so ähnlich waren. Also ich kann mich an Sly Cooper erinnern, war vom Style her ähnlich, war glaube ich auch Jump and Run.
Banjo und Kazooie, oder?
Banjo und Kazooie ist schon älter, das ist glaube ich schon vom Nintendo 64, glaube ich. Ja. Das hat es damals schon gegeben.
Da hat es auch noch einen Nachfolger gegeben, oder? Da ist mir das
hat es auch noch einen Nachfolger gegeben und Jack and Dexter.
Mhm, genau, stimmt, ja.
Und was habe ich mir noch gedacht, was so ähnlich war? Es fällt mir nichts mehr. Ja, die Crash Bandicoot war genau. PlayStation. Ja. Mhm. Sind wir, natürlich, ich spiele jetzt nicht mehr so viel wie früher und ich habe es dann immer so auf dem Schirm, aber ich glaube, das sind einige alte IPs von früher, werden nicht mehr so bedient, glaube ich.
Ja. Na, das hat mir gleich von Anfang an gehabt und wobei ich überhaupt keine Vorgeschichte kenne, oder? Und das baut schon ein bisschen auf, weil sie treffen da Charaktere, die sie anscheinend schon aus früheren Abenteuern kennen, weil sie sind in verschiedene Dimensionen, oder? Rift Apart heißt es ja. Mhm. Das heißt, es wird quasi so ein Dimensionator, heißt es gleich, wird zerstört und reißt dann quasi so Löcher in die Dimensionen und sie springen da halt durch die Dimensionen und treffen da auf verschiedene Charaktere, die sie eben entweder aus ihrer Dimension schon kennen oder eben von früheren Abenteuern und dadurch sagt er halt, ist das nicht, bla bla bla. Und dann denke ich mir, okay, den kennen sie jetzt schon. Aber ich habe ja keins gespielt, deswegen fehlt mir ein bisschen das, quasi der Connex. Ich habe jetzt da nicht den Background, die anderen auch noch spielen. Aber es macht jetzt nichts aus.
Nein, was ich mich erinnern kann, war, glaube ich, die Story war schon immer da, aber war jetzt auch nicht so mega kompliziert. Der Nefarious, glaube ich, heißt der Bösewicht, gell? Ja, der ist halt immer der Bösewicht. Ja. Und da hat es dann auch noch andere, es hat da so einen Superhelden gegeben, den gibt es, glaube ich, auch wieder, oder?
Jetzt, also Anfang, du bist auf einer Parade, wo deine Abenteuer aus vergangenen Tagen gefeiert werden. Und da sind eben drei so andere Superhelden und du bist quasi so ein bisschen in Pension eigentlich. Also du bist jetzt nicht mehr unterwegs und dann passieren eben diverse Sachen und von da geht es dann los. Aber ist echt cool, also kann ich nur empfehlen. Ist wirklich sehr, sehr cool. Bei Returnal bin ich übrigens im zweiten Biom, war ich das letzte Mal auch schon, aber ich bin jetzt nicht mehr zum Zocken gekommen, weil es eben Ratchet & Clank dazwischen gekommen ist und ich gerade irgendwie im Game Pass FIFA 21 Zock, vielleicht wegen der EM und die da gerade meinen Lieblingsverein, den Morecambe Football Club aus der, glaube ich, vierten englischen Liga versuche in die Premier League zu führen und den Club auch nur deswegen habe, weil er einen Schrimp im Logo hat. Macht aber Spaß. Aber das nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Also das ist halt irgendwie, wenn man zockt, spielst zwei so Partien, ist eine halbe Stunde vorbei. Das ist irgendwie, ja. Genau, das ist, und, ja.
Nein. Oh, sorry.
Und was noch passiert ist, Loki ist passiert. Wieder was, um dich auf deine Sünden hinzuweisen, weil du wahrscheinlich Loki noch nicht gesehen hast.
Nein.
Aber Loki, der Gott des Schabernacks, neue Disney Plus Serie, haben wir eh schon kurz angerissen, glaube ich mal in der letzten Episode. Ist jetzt gestartet am 9. Juni. Heute ist Episode 3 rausgekommen, habe jetzt noch nicht gesehen. Also einen Teil habe ich gesehen. Und ist richtig geil, also mega cooles Setting, also Setting im Sinne von die Kulissen, wenn man das so nennen kann, noch 2021, das spielt irgendwie, also die TVA, wo er eben dann hingelangt, nachdem er da mit dem Tesseract aus Infinity War ist es, glaube ich. Jetzt schlagen wir dort, keine Ahnung. Du weißt es eh nicht. Und unsere Hörer wissen es wahrscheinlich besser, aus welchem er da mit dem Tesseract abhaut.
Weißt du das? Es war nicht Infinity War und nicht Endgame, oder?
Bei Endgame.
Es war Infinity War.
Infinity War war es, glaube ich. Wo sie ihn aus dem Turm abbringen, oder? Und dann unten.
Ja, weil die zwei habe ich nämlich gesehen.
Aha, super. Okay. Jedenfalls, es knüpft quasi dort an, wo er da abhaut. Und dann wird eben von der TVA aufgegriffen. Die TVA ist quasi die Behörde, die die Zeitlinien kontrolliert und schaut, dass da die Zeitlinien im richtigen Ablauf bleiben. Und dort kommt er eben hin und dann ist dort der Owen Wilson, Owen Wilsons Charakter, der ihn dann quasi vor der Auslöschung rettet und sagt, er muss ihm helfen, eine Variante zu jagen. Also Variante ist immer Abweichung von der Zeitlinie. Das heißt, wenn quasi, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, wenn quasi jetzt dein anderes Ich aus einer anderen Dimension die Dimension wechselt. Also eine Variante, also prinzipiell eine Variante ist beispielsweise du in einer anderen Dimension, oder? Und es gibt eine Variante, die eben die Dimensionen wechselt und dort TVA-Agenten umbringt. Und er will eben, dass der Loki ihm dabei hilft, diese Variante zu fangen, dingfest zu machen quasi. Und das Lustige ist, die TVA, das schaut einfach alles aus wie so eine 70er-Jahre-Behörde, oder? Also ganz viel Orange, die runden Bildschirme, oder? Es schaut aus, als ob das einfach in die 70er spielen tat. Und das finde ich super cool. Das hat einen super coolen Charme. Und Tom Hiddleston ist sowieso ein sehr guter Loki und Owen Wilson liebe ich auch. Finde sehr, sehr, sehr. Einer meiner Lieblingsschauspieler eigentlich. Seit Zoolander. Hansel. Nein, ist ein super cooler Schauspieler, super cooler Typ und spielt einen coolen Charakter. Und ja, jetzt nach Episode 2 nimmt sie so richtig Fahrt auf und ist spannend, wird sicher cool. Viel Time-Travel-Geschichte natürlich. Und
Aber
sie bereiten sich halt aufs Multiverse vor, das magst du.
ja,
Also.
aber jetzt muss ich dich was fragen. Die Art, wie sie die Story aufbauen, das habe ich jetzt ja auch schon mitgekriegt, mit dem Dimension, also mit dem die Dimensionssprünge, ist es nicht irgendwie, macht es nicht alles, was, also ich habe es jetzt nicht gesehen und ich habe jetzt nur ungefähr ein Drittel oder ja, gut, oder sagen wir die Hälfte von die Cinematic Universe Filme gesehen. Aber wenn das jetzt losgeht, so macht es das nicht dann alles ein bisschen obsolet? Weil ich kann mich zum Beispiel erinnern, wo ich die Star Trek Filme angeschaut habe vom
J.J. Abrams.
J.J. Abrams, die haben mir gut gefallen. Ich habe da Spaß gehabt, die anzuschauen. Haben mir dann aber gedacht, ja gut, dann ist ja alles quasi alle Folgen aus die 60er und alles aus die 80er, das ist jetzt ja alles obsolet. Das ist jetzt ja alles im Prinzip nicht passiert. So.
Ja, es ist ja ein bisschen anders, oder? Ich meine, Marvel-Superhelden sterben und kommen ja wieder, wie es ihnen
Ja,
beliebt.
das meine ich. Macht es nicht dann alles irgendwie so belanglos oder halt hat er dann schon irgendwas Gewicht in der Story, weil man ja im Prinzip immer sagen könnte, naja, aber es ist jetzt ja nur da
Der
in der
Punkt ist, glaube ich, das, im Cinematic Universe ist der Schock, dass der Iron, also Achtung, Spoiler. Machen wir es
Ja,
so.
das,
Ja,
ja.
ich weiß es nicht. Aber ich sag's, ich hab's eh schon gesagt, aber ist egal, ich
Ja.
sag's jetzt nicht mehr. Im Cinematic Universe ist, glaube ich, der Schock, dass ein Charakter stirbt, deswegen größer, trotzdem Multiverse, weil du weißt, dass der Schauspieler, der den Charakter vielleicht super gespielt hat, den nicht mehr spielen will oder nicht mehr spielen wird in Zukunft. Deswegen ist der Schock meiner Meinung nach trotzdem im Cinematic Universe größer, wie jetzt bei den Comics. Wenn bei den Comics denke ich mal, okay, keine Ahnung, Beispiel, Hulk stirbt, ja, okay, kommt halt 2 Comics später wieder, weil er halt aus einer anderen Dimension oder was auch immer. Weißt du, Mann?
Ja.
Und im Cinematic Universe, wenn da ein Charakter stirbt, dann hat man ja irgendwie, also ich zumindest denke mir dann, boah, der ist jetzt, keine Ahnung, der Hulk, oder Hulk ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, wenn du kannst CGI machen, aber jetzt der Hawkeye oder der Spider-Man stirbt, oder? Und dann sagst du, okay, boah, jetzt ist der Spider-Man tot und der kommt dann nimmer, dieses Schauspieler als Spider-Man, der mir vielleicht gut taugt hat. Oder? Deswegen hat das schon ein Gewicht, wenn der Charakter stirbt. Dass dann der Spider-Man wieder kommt und von dem anderen gespielt wird, ist jetzt mir, denke ich mal, ja. Also,
Ja.
weißt du mal, also ich glaube, das ist für mich jetzt ein bisschen so eher das Problem. Aber ob der Spider-Man jetzt stirbt, dann stirbt er halt und ja, bei Comics stirbt doch nie wer wirklich. Das war doch immer schon so, oder?
Ja, aber es gibt ein Beispiel, Also ich finde, Rick and Morty, wer das kennt und wer das gesehen hat, die Folgen, die bis jetzt rausgekommen sind, Rick and Morty haben das innerhalb von einer 20-Minuten-Folge wesentlich besser gelöst als alle anderen Comics und Comic-Verfilmungen, die ich bis jetzt gesehen habe. Kannst du dich daran erinnern, an die Szene? Es gibt bei Rick and Morty, ich will es jetzt nicht spoilen, aber es gibt eine Folge, wo sie am Schluss Gräber ausheben. Mhm. Weißt du, welche Folge ich meine?
Ich glaube schon, ja.
Und also bei Rick and Morty geht es ja auch um so Multiversen, ganz, ganz stark und um verschiedene Dimensionen und verschiedene Realitäten. Und die haben es geschafft, dass das dann trotzdem nicht obsolet ist und trotzdem nicht beliebig. Mhm. Und es gibt auch Folge von Rick and Morty, wo es genau um das Thema geht, was ist, wenn jemand in einer Dimension stirbt und quasi in unendlich vielen anderen er trotzdem immer noch da ist. Und die haben es geschafft, das trotzdem so tragisch und so schwer darzustellen, erinnern, ja, dass man wirklich da sitzt und sich denkt, um Himmels Willen, hey, was schau ich da gerade? Mhm. Also das haben sie beim MCU nie geschafft, finde ich. Mhm. Und wir reden da über Rick and Morty, das ist im Prinzip...
Ja, 20-Minuten-Serie.
20 Minuten Slapstick, aber halt dann doch mehr als das andere mit 6 Stunden Film zusammenbringen. Das ist schon.
Oder wie viele Stunden sind es? Es gibt 23 Filme. Also, das ist schon.
Nein, jetzt Endgame und
so. Also, Endgame,
und,
ja. Na, aber jedenfalls Loki frei. Bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also, auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Macht Spaß. Ja, das waren eigentlich. Na genau, aber das kann ich dann sagen, wenn wir unsere Rivalen angehen.
Ich habe eine gute Überleitung zu etwas, das mich beschäftigt hat, nämlich der Tom Hiddleston als Loki. Mhm. Der spielt nämlich in einem von meinen absoluten Lieblingsfilmen mit. Und zwar möchte ich das jetzt nutzen, weil ich den vor kurzem jetzt wieder, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe mir vorgenommen, ihn jetzt wieder mal zu schauen. Und zwar zum ersten Mal mit der Rebecca zusammen. Und zwar ist es Only Lovers Left Alive vom Jim Jarmusch. Mhm. Für 2013, da spielt der Tom Hiddleston und die, wie heißt sie? Die Tilda Swinton spielen aber ein Bierbärchen, die schon beinahe Jahrhunderte zusammen sind und aufgrund der langen Ehe, die sie schon führen, momentan einfach nicht zusammen wohnen und sich dann aber doch wieder treffen. Und Only Lovers Left Alive ist so ein schöner Film mit dem Tom Hiddleston in der Rolle, die Rolle ist ihm wie auf den Leib geschrieben. Ein melancholischer Musik- und Poesie-schaffender Vampir, der in Detroit wohnt und vor lauter Trauer über die Abwesenheit von seiner Frau, die in Marrakesch lebt, auf Selbstmordgedanken kommt. Und der Film, den möchte ich jedem empfehlen. Ich weiß nicht, die Zuhörer kennen sicher, ist ein Cinematograf in Innsbruck, ein kleines Kino in Innsbruck, das die Tradition hat, dass es jeden letzten Montag? Oh, das ist jetzt peinlich. Also es gibt den letzten Film im Monat immer und das war ganz, ganz lang Clerks. Also die haben jeden zum Monatsende immer den gleichen Film gespielt, jahrelang oder jahrzehntelang bald. Und Clerks ist dann abgelöst worden durch einen anderen Film, den ich jetzt nicht mehr war aus dem Gedächtnis. Und Only Lovers Left Alive von Jim Jarmusch hat es dann eben auch geschafft im Cinematograph. Es hat zu der Ehre kommen, der letzte Film im Monat zu werden. Deswegen haben wir den öfter im Kino sehen können, was mir sehr gut gefallen hat. Und ich möchte jetzt an der Stelle die Hörer den Film ans Herz legen. Sehr schöner Film, sehr schöner, sehr lustiger und trauriger Film zugleich von Jim Jarmusch.
Du kommst immer mit die super Insider-Tipps mit Midsommar und Only Lovers Left Alive und ich komme mit Loki. Ja, geil. Loki. Hey, ein neues Getränk. Hast du einen Vorschlag für ein neues Getränk? Du, keine Ahnung, ja, Mate-Tee mit Pfirsichstücken und, keine Ahnung, südkoreanischen Mango-Wurzeln. Und Michi, hast du auch einen Tipp? Cola. So können wir das immer vor. Das sind immer gute Tipps. Also eben Midsommar hast du ja auch, jetzt passend zum Midsommar, hast du ja Midsommar auch empfohlen. Also deine Filmempfehlungen, den kann ich durchaus was abgewinnen. Also habe ich auch noch nicht gekannt, Only Lovers Left Alive, weil ich mir ansehen.
Unbedingt, ja. Kann ich jedem empfehlen. Also ich sage jetzt einmal, sogar wenn man wenn man denen nichts abgewinnen kann oder wenn man Vampire als so mystische oder popkulturelle Figuren nichts abgewinnen kann, der Film bietet schon mehr als nur das reine Vampir-Klischee. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass sie den Blutkonsum von den Vampiren, die trinken nur sehr selten Blut, aber wenn, dann wird es immer so dargestellt, so ein bisschen wie in Pulp Fiction der Heroinkonsum.
Ja, okay.
Ja, das ist immer sehr der genussvoll.
Genussvoller Rausch.
Ja,
so,
ja. Aber weil du das Midsommar sagst, das zweite, was mich beschäftigt hat, ist ebenfalls ein Horrorfilm. Und zwar gibt es einen Trailer vom neuen Film von Neil Blomkamp, der Regisseur von District 9. Mhm. Ist das die richtige Ziffer?
District 9, ich weiß nicht, ich habe jetzt, das ist das mit der Katniss Everdeen. Nein, District 9 ist, die Katniss Everdeen ist District 12. Ja, District 9.
Schon, gell?
Ja, ja.
Ja, der Neil Blomkamp hat einen neuen Film gemacht. Wie gesagt, der Regisseur von District 9 und Elysium und auch Chappie. Das ist, glaube ich, der Film, der die meisten nach District 9 noch erreicht hat. Und zwar heißt der Film Demonic. Gibt es einen neuen Trailer. Ist ebenfalls ein Horrorfilm wie Midsommar. Ist produziert worden von die AGC Studios. Das ist ein relativ neues Studios, relativ klein, glaube ich. Die haben noch nicht so viel gemacht. 2018 gegründet. Die haben jetzt, ich habe jetzt nichts gekannt, was die gemacht haben bis jetzt. Der Kinostart ist im August. Und der Neil Blomkamp hat es wieder geschrieben und Regie geführt. Gefilmt haben sie es in Kanada, in British Columbia, während der Pandemie jetzt. Und das schaut wieder mal nach einem Horrorfilm aus, den mir gefallen könnte. Also man sieht im Trailer, der Trailer verrät wenig bis gar nichts. Es hat wohl was mit virtueller Realität zu tun. Mhm. Und mit, ich sage jetzt einmal, Dämonenbeschwörung oder Satanismus. Der Trailer ist ziemlich intens, was Bilder, Ton und Musik angeht. Und was halt auffällig ist, es spielt bis auf den VR-Aspekt, den man kurz am Anfang vom Trailer sieht, so wie es ausschaut, Technik jetzt keine besondere Rolle, weil District 9 und Elysium und Chappie haben ja sicher immer so ein bisschen hervorgehoben, dass der Neil Blomkamp mit wenig Mitteln oder mit wenig Budget oder mit relativ wenig Budget eine sehr gute Science-Fiction-Welt darstellen hat können, mit sehr viel Technik, sehr viel Robotik. Mhm. Der Film wirkt jetzt wie so ein richtig, ja, so ein klassischer Horrorfilm.
Okay.
Man muss ihn anschauen. Es ist eben, wie gesagt, das Zusammenspiel aus Bild und Ton wirkt schon sehr bedrohlich. Also da freue ich mich schon sehr drauf.
Können wir den auf unserem großartigen Instagram-Account, den alle liken sollten, @popkultur_beichtstuhl, vielleicht verlinken?
Kann man schon verlinken, auf jeden Fall, ja.
Hast du gewusst, dass der
Neil... Also der Trailer ist jetzt auch nicht irgendwie explizit. Also den kann man auf alle Fälle verlinken, ja.
Hast du gewusst, dass der Neil Blomkamps Alien 5 macht? Na, machen wollt.
Er wollte es machen, glaube ich. Also da war ganz lange hin und her. Das haben sie ja dann gecancelt, oder?
Ich glaube.
Ich weiß, dass er einem Gespräch war oder er hat gemacht so Halo-Shorts, so Halo-Short-Filme.
Mhm. Anthem, oder? Anthem-Short-Filme.
Nein, von Halo hat er, glaube ich, auch.
Live-Action-Kurzfilm von Anthem hat er gemacht.
Ah, okay, ja.
Crazy.
Der kann das sehr gut so, so Robotik inszenieren, so Robotertechnik. Das macht er immer sehr gut, finde ich. Ja, und Demonic, da bin ich jetzt schon gespannt drauf, weil ich habe jetzt seit Midsommar, der jetzt ja auch schon ein bisschen her ist, jetzt nichts mehr, also was Horrorfilme angeht, jetzt nichts mehr gesehen, was mich so wirklich begeistert hat. Und der schaut so aus, als wäre das wieder mal saftiger
Horrorfilm. Was zum Gruseln.
Was zum Gruseln.
Gut. Bin ich gespannt.
Ja, und dann natürlich die E3.
E3 wollte man noch kurz anreißen, ja. Hast du es irgendwie live angeschaut oder hast du nur Berichte?
Nein, ich habe nur Berichte gesehen. Was ist dein Highlight von den Ankündigungen?
Eigentlich ist der gesamte Xbox Showcase eigentlich für mich ein Highlight, weil das für mich einfach so die Zukunft des Gamings so einen Hinweis auf die Zukunft des Gamings gibt, oder? Wenn wer wie Microsoft sagt oder Xbox sagt, ihnen ist nicht mehr die Konsole quasi, ist nicht mehr ihr Main Target, sondern sie wollen Spielen überall auf neuen Bildschirmen ermöglichen, dann ist das irgendwie so für mich das, was ich mir als Kind immer gewünscht habe, oder? Weißt, als Kind oder Jugendlicher habe ich immer am PC daheim gespielt oder auf der Konsole, also ich meistens PC. Und immer wenn du außen warst, hast du nicht mehr zocken können oder im Urlaub hast du nicht mehr zocken können. Und dann hat es ein Gameboy, war halt der Gameboy, das war aber irgendwie so Abstriche. Dann hat es langsam PS Vita, PlayStation, PSP, PS Vita gegeben. Und das war für mich immer so, boah, jetzt kann ich schon richtig coole Spiele spielen, wenn ich unterwegs bin, im Urlaub oder so. Weil irgendwie habe ich immer dann jetzt die Switch, oder? Also ich bin voller Switch-Fan. Switch habe ich auch immer dabei, wenn wir irgendwo hinfahren, also wenn ich mit Arbeiten, also vom Job aus irgendwo auf dem Dreh bin, habe ich immer die Vita mit, die Switch mit für am Abend im Hotel was zocken oder im Urlaub oder so. Und wenn jetzt Xbox da kommt und sagt, okay, wir wollen das ermöglichen, dass du die überall einhängen kannst und überall spielen kannst und du dann vielleicht jetzt sagst, Bandbreite wird eh immer besser, außer bei dir.
Oh Gott, ja. Um Himmels Willen.
Wenn du dann quasi nur mal deinen Controller dabei hast, im Hotel, die ins Internet einloggst, am Fernseher, auf der Xbox App gehst und dort deinen Account eingibst und dann deine Games streamen kannst, dann ist das schon ziemlich, ziemlich ein cooles Ding. Oder?
Finde ich. Hast du das schon so verwendet mit dem Tablet und mit dem Xbox Controller? Dass die Xbox da haben?
Ich habe nur iOS Tablets. Also Tablet, okay. Und deswegen habe ich es noch nicht eben, und Android-Handy, ob ich es jetzt am Handy zocken darf, weiß ich nicht. Eben, Handy ist für mich, ich spiele jetzt am Handy, ich habe mal probiert, so PUBG oder so am Handy zu spielen oder Fortnite oder so, einfach weil es mir halt interessiert hat, also aus rein Interesse. Aber ich spiele am Handy halt so irgendwie, keine Ahnung, Homesquare heißt das, glaube ich. Wo halt irgendwelche so Dreier-Kombi-Spiele. Aber ich würde jetzt nicht am Handy irgendein Adventure zocken. Also irgendein
Action-Adventure. Es wäre dann kein Handy-Gaming. Du hättest ja einen Xbox-Controller mit und du würdest ja deine Xbox-Spiele auf dem Handy spielen.
Aber ist das Display nicht zu klein dann? Also da bin ich schon eher... Ich finde es halt spannend, wenn es heißt, okay, Xbox öffnet sich und ich kann vielleicht auf meiner Switch dann auch Xbox-Spiele spielen und Nintendo-Spiele spielen. Oder eben am Fernseher direkt irgendwo, wenn ich irgendwo bin. Finde ich schon ganz cool eigentlich.
Also ich habe es auf dem Tablet probiert. Das hat gut funktioniert. Und ich weiß halt nicht, wie das dann ist, wenn du wirklich, du musst halt an der Home alles laufen lassen, also WLAN und Xbox muss halt alles im Strom sein und muss alles quasi remote einschaltbar sein. Wenn das wirklich so funktioniert, das wäre natürlich der Hammer. Also jetzt im nächsten Raum geht es jetzt auf alle Fälle natürlich. Da ist überhaupt kein Problem. Das funktioniert wirklich fantastisch auf dem Tablet und ich finde, es ist am Tablet auch groß genug.
Ja.
Weil die Tablets haben eh so eine Auflösung, dass das ganz in Ordnung ist. Ich finde es irgendwie aber das Konzept vom Switch, wie du sagst, trotzdem irgendwie sympathischer, obwohl man die Device dann wieder mitnehmen muss.
Ja, Switch ist halt einfach eine geile, nette Konsole. Also ich mag die Switch einfach. Ich mag das Ding. Ich finde die Hardware super. Ich mag einfach die Switch als Gerät. Aber natürlich war es cool, wenn ich jetzt mein Xbox-Spiel, weil das habe ich vorher gemeint, als Kind oder als Jugendlicher war es immer so, du hast gezockt und dann bist du Urlaub gefahren als Beispiel und dann hast du jetzt 14 Tage nicht mehr zocken können. Und da geht es nicht darum, dass man nicht am Strand sitzt oder im Meer spielt oder gespielt hat, sondern da geht es halt darum, dass man am Abend irgendwo fein im Hotelzimmer halt gern vielleicht weitergespielt hat. Das ist nicht gegangen, oder? Und das wird halt jetzt ermöglicht werden. Das finde ich schon ganz, ganz cool. Aber ja, ich weiß nicht, ich meine, die Switch macht das eh schon sehr, sehr gut möglich. Aber mit dem ganzen Xbox-Content halt, mit den ganzen Studios, was bei Xbox Exclusives bringen, das ist schon ganz mächtig.
Ja, ich habe da auch ziemlich Augen gemacht. Vor allem, was eben direkt jetzt im Game Pass kommt. Also ich habe schon gewusst, dass Microsoft viele Studios, wie sagt man, aufkauft.
Gekauft hat.
Ja. Akquiriert hat. Aber es ist schon eindrucksvoll, wenn man liest, was jetzt alles direkt zum Release im Xbox erhältlich ist. Meine Highlights waren auf alle Fälle mal The Outer Worlds 2 mit einem wirklich fantastischen Trailer.
Wo nichts passiert, oder?
Wo nichts passiert, wo sie anprangern, dass in die Trailer nichts passiert und dann aber genauso einen Trailer machen, wie sie anprangern. Outer Worlds 1 hat mir super gefallen, habe ich komplett durchgespielt und habe jetzt auch die Add-ons angefangen. Beryl und Gorgon, glaube ich, heißt das erste. Das zweite weiß ich jetzt leider nicht auswendig.
Ich habe das leider nie weitergespielt. Leider. Aber es war was ich gespielt habe, war witzig, aber ich habe es dann leider nicht weitergespielt. Ich weiß auch nicht, warum.
Es ist so ein bisschen wie also es ist ja von Obsidian und von die beiden Game Director haben ja auch an der Fallout-Serie gearbeitet. Und es ist schon so ein bisschen wie Fallout, nicht Fallout Light, aber Fallout in kurz. Weil ich sage jetzt mal, bei den Fallout-Titeln muss man ja schon mal 100 Stunden plus mitbringen, wenn man die wirklich, ich sage jetzt mit alle Side, oder nicht mit alle, aber mit einem großen Teil der Sidequests spielen will. Und Outer Worlds, das passiert halt so, ich sage jetzt 40 bis 60 Stunden und bringt aber den gleichen Spielspaß wie ein Fallout-Titel mit. Ja. Ich habe jetzt das Beryl and Gorgon angefangen und habe dann schon gemerkt, es fühlt sich halt ein bisschen nicht altmodisch, aber ja, es ist halt ein langsames Gameplay.
Ja, stimmt, ja.
Also es ist ein Shooter, es ist quasi wie, man kann es sich wirklich so wie Fallout New Vegas vorstellen, nur oder mit ganz viel Dialoge auch und mit ganz viel Crafting und Character Building. Man hat alles, was man bei Fallout machen kann und es macht halt den gleichen Spaß, aber es ist halt wesentlich kleiner, die Welten sind kleiner und die Story ist kürzer. Aber das mindert jetzt nicht den Spielspaß deswegen. Also es ist schon, ich kann das schon empfehlen, vor allem als wenn man jetzt ein bisschen älter wird und einfach nicht mehr so viel Zeit hat fürs Gaming, dann wird es halt immer schwieriger, wenn man jetzt wirklich einen großen AAA-Titel anfangen will. Mhm. Ich habe mir das auch gedacht bei Cyberpunk, das ist halt ein Spiel, das, ich sage jetzt einmal, seit einem halben Jahr schon im Prinzip mein Gaming-Konsum zu 80% darstellt, weil das halt ein Titel ist, da kannst du halt, ich habe jetzt 100 Stunden drin und vermutlich kannst du 200 Stunden reinstecken, wenn du willst. Oder mehr. Und das ist halt etwas, da kann man sich halt nur einen Titel aussuchen und den spielt man halt dann auf so eine Art und Weise. Und jetzt gerade bei sowas wie Outer Worlds, ja, solche Titel könnte man auch 2-3 spielen im Jahr. Also das
hast du Cyberpunk jetzt einmal, spielst du das regelmäßig?
Das spiele ich regelmäßig, ja.
Und kann man spielen? Also, weil ich habe sie ja auf der PlayStation damals gehabt, ich habe sie dann zurückgegeben und überlege mir das dann auch wieder mal zu holen. Aber ich will warten, bis es wirklich Spaß macht. Es hat mir schon Spaß gemacht, aber wie gesagt, ich mag da nicht 1000 Mal ausfliegen und wieder neu starten müssen. So machen, so.
Ja, ich habe das ich glaube, da haben wir am Anfang die ersten Folgen mal drüber geredet. Ich habe das Glück, eine Xbox Series X zu besitzen und auf der funktioniert es jetzt. Also gut, das funktioniert jetzt nicht. Die Bugs oder die die Abstürze sind jetzt nicht schlimmer wie bei anderen Open-World-Titeln, die ich gespielt habe.
Vielleicht hole ich mir es einmal für die Xbox.
Man sieht natürlich schon an alle Ecken und Enden, dass da noch mehr, die wollten mehr, schätze ich mal. Und es gibt da zu Recht Kritikpunkte, die einfach berechtigt sind. Also alleine wie die Polizei in dem Spiel funktioniert, ist total, das ist wirklich sinnlos, weil wenn man das so, also mal kurz beschrieben, wenn du jetzt irgendein Verbrechen begehst, dann spawnt hinter dir und neben dir und ober dir einfach Polizei aus dem Nichts, egal wo du bist. Ja. Und das wirkt halt sehr unfertig einfach. Also das ist nicht wie bei GTA, wo dann die Autos mit quietschenden Reifen rankommen, sondern die sind dann auf einmal einfach da. Ja. Und die sind dann auf einmal einfach weg. Also wenn du jetzt die 40 Sekunden lang hinter einem Schreibtisch versteckst, dann fällt er wieder auf null, der Wanted Level, und die verschwinden dann sofort wieder. Also die gehen nicht einmal weg, sondern die sind einfach, wenn sie aus deinem Blickfeld sind, dann sind sie einfach, die lösen sich in Luft auf. Geil. Also das ist schon selten. Es gibt viele seltsame Sachen in dem Spiel, aber die Story und die Charaktere und wie das Ganze präsentiert wird und die Stadt an sich, mir macht das sau viel Spaß. Also
ich werde mich fast nochmal dran wagen.
Es ist auf keinen Fall das, was sich viele und vielleicht auch ihr erhofft haben. Also es ist jetzt nicht so der heilige Gral des Open-World-Gamings.
Es ist kein Witcher, Sci-Fi-Witcher quasi.
Nein, ist es nicht. Also, aber jetzt nur schon, was die Parallelen sind. Ich finde, man hat jetzt bei Witcher war die Welt war auch schön und lebendig und hat sehr stimmig gewirkt mit sehr viel Atmosphäre, aber unter Anführungszeichen auch nicht mehr. Also das ist nicht so wie bei GTA. Bei The Witcher war das ja auch so. Du hast mit der Welt jetzt nicht viel anfangen können. Die war halt einfach nur da, um Atmosphäre zu generieren für deine Abenteuer. Mhm. Und das ist bei Cyberpunk eben auch so. Okay. Also ja. Es ist jetzt nicht so wie bei, also ich finde, da ist jetzt Red Dead Redemption und GTA, also die Rockstar Open World Spiele wie Bully oder Red Dead Redemption oder GTA machen das schon besser.
Ja.
Also da ist die Welt schon.
Ist die Welt interaktiver, oder?
Ja.
Hast du das Guardians of the Galaxy Spiel gesehen von Square Enix?
Na, habe ich nicht gesehen.
Die bringen auch RGB raus zu Guardians of the Galaxy, schaut ganz witzig aus. Ich bin ein bisschen, also das Avengers Game haben wir ja nicht geholt. Ich habe das Ultimate Alliance für die Switch. Habe ich mir auch gedacht, boah, juhu, da freue ich mich voll drauf. Hat mir aber dann auch nicht so gepackt und deswegen bin ich ein bisschen, schaut ganz cool aus. Aber ja, weiß nicht, ich finde Guardians of the Galaxy lebt sehr viel von Chris Pratt als Star-Lord. Und im Film haben sie es, also im Spiel schaut er halt komplett anders aus. Weißt du, dann weiß ich nicht, ob ich einen Connects kriege. Aber ich meine, es kann ganz cool werden. Aber ich glaube, es ist jetzt nichts, was ich mir Day One kaufen werde. Was ich mir vielleicht schon Day One kaufen werde, was auch angekündigt ist, sogar noch für 2021, ist für mich als alter Jurassic Park-Fan Jurassic World Evolution 2.
Mhm.
Und da habe ich es ja schon ziemlich cool gefunden. Das ist so ein Parkbilder, also du baust halt deinen Jurassic Park auf. Und ich habe ja immer gehofft, dass es auch dadurch, wer es wissen will, warum, aber in unserer ersten Episode erklären wir das. Ich bin ja ein Fan, ein großer Fan des Meeres und habe mir auch immer gedacht, wow, es war so cool, wenn es für Evolution so ein Upgrade oder DLC geben darf, mit wo du halt Wasserdinos hast. Und jetzt war im Ankündigungstrailer von Evolution 2 war eben wieder keine Wasser, Dinos dabei, bis zur Post-Credit-Scene, wo so Unterwasser-Dino in der Kamera vorbeischwimmt, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt shut up and take my money. Ja, aber ist cool. Und das geht immer in der Cloud. Also ist auch sowas. Verstehst du? Das kannst du dann irgendwo, wenn du mal im Hotel sitzt, nachher arbeiten und da ein bisschen weiterbauen, ist sicher witzig. Weißt du, das ist einfach witzig. Das kann ich mir ganz cool vorstellen.
Hast du schon Maneater gespielt?
Nein, ist auch im Game Pass, gell?
Ja.
Ja. Nein, muss ich noch.
Ist das nicht das Spiel, um dir die Angst zu nehmen, wenn du dann selber quasi zur Gefahr wärst?
Eigentlich sollte es sein. Ich habe da mal am Handy gibt's, hat's mal so ein ähnliches Spiel gegeben mit so Haie, wo Maneater eigentlich nur die bessere Version davon ist.
Also nur zur Erklärung für die Zuhörer, Maneater ist ein Videospiel, das mittlerweile auch im Game Pass von der Xbox zur Verfügung steht, wo man selber ein Hai spielt, der sich quasi
durch sein Leben frisst.
durch sein Leben frisst, ja.
Ja. Ist ganz witzig, also das werde ich auch noch mal anspielen, wenn ich Zeit dazu finde. Das ist, glaube ich, auch was man so zwischendurch immer wieder mal ein paar Minuten oder eine Stunde oder so spielen kann.
Wo ich dann eine große Ohren gemacht habe, war Psychonauts 2 oder Psychonauts 2, weil ich ein Riesenfan vom ersten Teil bin. Der erste Teil war nur auf der Konsolengeneration PlayStation 2, Xbox, glaube ich. Ja, doch. Und ein sehr spannendes, wie liebevoll gestaltetes Spiel mit ganz viel Liebe zum Detail. Wo man einen Helden spielt, der sich durch die gestohlenen Gehirne seiner Camp-Mitglieder kämpfen muss. Ist der erste Teil auf dem Game Pass schon, der zweite Teil ist auch angekündigt für den Game Pass. Hat mir sehr gut gefallen. Ist, soweit ich weiß, von Tim Schäfer, der ja Videospiel-Legende
Legende.
Legende ist, ja. Der hat, jetzt muss ich kurz schauen, ja, nicht, dass ich einen Blödsinn sage, aber der hat mitgearbeitet bei Secrets of Monkey Island, Monkey Island 2, Day of the Tentacle, Full Throttle, Grim Fandango und dann Psychonauts und Brutal Legend. Also wirklich die ganzen Name a Classic und er
Ja.
hat wahrscheinlich daran
Das
mitgearbeitet,
letzte, was
ja.
ich von ihm gespielt habe, war Broken Age. Also, das gespielt hast mit dem Mädel und dem Buben, die was in unterschiedliche Welten. Der Bub ist, glaube ich, auf so einer Raumstation und das Mädel ist auf so einem Planeten, wo sie geopfert werden soll.
Ja, ist ein Point and Click Double
Genau,
Fine, gell?
ja. Das war
2014, ja.
super cool auch.
Ja.
Ist Psychonauts, ist das auch so ähnlich wie Ratchet & Clank, oder? Vom Spielsystem her.
Ja,
Weniger
na,
schießen,
das
glaube ich.
kann man gar nicht richtig sagen. Psychonauts ist eigentlich alles. Ist Jump and Run, Shooter, Tabletop, Strategie. Also das ist eben das Coole an dem Spiel, dass so viel, also da kommt wirklich alles vor. Mal ist man ein Godzilla-artiges Riesenwesen, das durch eine Mini-Stadt stampft. Mal muss man Strategie, Rundenstrategie meistern und dann ist wieder so Tabletop-artig. Dann ist wieder Jump and Run, dann ist Jump and Run im Schwarzlicht. Also es ist wirklich
Ist ein
ganz,
bisschen
ganz viel.
It Takes Two hat es ja ein bisschen aufgegriffen, oder? Also so unterschiedliche Genres quasi ein bisschen
Ja, stimmt.
zu vermischen.
Ja, nur, also ich will da jetzt It Takes Two nicht an einen Karren fahren, aber Psychonauts hat das halt schon,
Perfektioniert.
ja nicht perfektioniert, aber die haben halt das schon aus dem Stand sehr gut gemacht, so viele Genres in ein Spiel packen. Das hat schon gut funktioniert.
Okay.
Und halt
Ist ja im Game
total
Pass, oder?
niedliche Charaktere und der ist auch im Game Pass, ja. Und der Style ist halt, wie das schon ausschaut, ist halt extrem ansprechend, finde ich. So ganz ein niedlicher Stil mit ganz coole Charaktere. Es schaut so ein bisschen aus, so eine Mischung aus, ja, so wie Monkey Island einmal durch die Tim Burton-Mühle gedreht, so. Also ist schon, schaut ganz cool aus.
Weil auf jeden Fall einmal anzocken im Game Pass. Schaut echt cool aus. Ich glaube,
Ja.
du bist wieder verzögert, Andy. Deswegen würde ich sagen,
Oh je.
wir starten ins Hauptthema. Außer du hast noch
Genau.
was.
Na, das war's eigentlich. Ich bin jetzt schon, was das Vorgeplänkel angeht, ausgeplaudert und freue mich schon aufs Hauptthema. Sondern was für eine generische Überleitung, ey. Jetzt freue ich mich schon
Top.
aufs Hauptthema.
Top, freue mich. Ja, nach unseren auch schon traditionellen kurzen technischen Gebrechen, die für euch ja nicht hörbar sind, aber für uns, und einer kurzen Getränkeauffüllpause, sind wir wieder da und haben nehmen natürlich die perfekte Überleitung vom Andy mit in unser Hauptthema, das Teil 2 unserer größten Popkulturrivalen ist. Und ich freue mich voll drauf, weil mir Episode 1 schon sehr gut gefallen hat. Also unbedingt nachhochen, war echt cool. Und ich freue mich aber noch mehr drauf, weil ich keine Ahnung habe, welche Duelle wir noch offen haben. Und jetzt auf unseren Archivar hoffe, dass der das in seinem schlauen Buch alles aufgeschrieben hat und hiermit wieder den Lead übernehmen wird und uns mit dem ersten Duell quasi beglückt jetzt.
Genau, jetzt nur eine kurze Auffrischung zum letzten Mal. Das letzte Mal haben wir folgende Duelle gehabt, und zwar Star Wars gegen Star Trek. Jetzt hat der Archivar schon einen nächsten großen Fauxpas, weil der hat sich seine Unterlagen nicht hergerichtet, wo er aufgeschrieben hat, wer das letzte Mal gewonnen hat. Aber da können die Zuhörer selber jetzt, die Zuhörerinnen selber jetzt einspringen. Und zwar kann man einfach die Folge nachhören, wo man hört, wer gewonnen hat bei Star Trek gegen Star Trek, Star Trek gegen Star Wars, Ghostbusters gegen Ninja Turtles, Xbox gegen PlayStation, Game of Thrones gegen Herr der Ringe, Marvel gegen DC und Lego gegen Playmobil. Und jetzt geht's weiter mit höchst kontrovers Bibi Blocksberg gegen Harry Potter.
Wow. Hex, Hex. ja, ich kann, also es sind zwei gute Franchises, gefallen mir beide sehr gut mittlerweile. Bibi Blocksberg habe ich erst zum ersten Mal gehört vor ungefähr 3 Monaten. Davor habe ich Bibi Blocksberg noch nie gehört.
Ist nicht wahr.
Nein.
Also, okay, und
also, gut, jetzt. Also ein Hörspiel gehört, weil ich habe davor habe ich Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen, dieses Universum ist an mir spurlos vorübergezogen.
Benjamin Blümchen auch nicht?
Mhm, nein. Ich bin mit DKKG, also nach Bumuckl und Co. auf Kassette,
ja,
bin ich mit DKKG und 3 Fragezeichen weiter zu Bett gegangen und eingeschlafen, besser gesagt, und bin DKKG bis heute treu geblieben. Und deswegen Bibi Blocksberg habe ich jetzt erst mitgekriegt in den letzten 4 Monaten und ist sehr, sehr witzig. Ist ganz, ganz lustig eigentlich.
Das wundert mich deswegen. Kennst du die Verbindung zwischen Bibi Blocksberg und Star Wars?
Nein.
Die Sprecherin der Bibi Blocksberg ist die deutsche Synchronstimme von der Prinzessin Leia.
Ah, stimmt. Das hast mal eh du, glaube ich, schon einmal gesagt. Irgendwann hat man es schon mal gesagt. Aber stimmt. Jetzt weiß Herrn. Danke.
Ja, dann, okay, nein, aber du bist ja noch nicht fertig, oder?
Nein, ja. Und Harry Potter, finde ich, also ist eins meiner Lieblingsfranchises. Also jedes Jahr zu Weihnachten schauen wir alle Harry Potter Filme an. Und die Bücher habe ich auch schon mehrmals gelesen. Finde ich unglaublich großartig. Also bei mir ist es, bei mir gewinnt Harry Potter. Wobei ich nichts Schlechtes über Bibi Blocksberg sagen kann. Macht auch ganz viel Spaß. Aber Harry Potter ist einfach mehr meins. Da habe ich mehr Bezug dazu. Ist eine unglaublich coole. Da gefällt mir die Welt einfach auch nochmal besser. Die Zaubererwelt und die Welt der Muggel oder der Menschen. Ich war jetzt auch letztes Jahr in die Harry Potter Studios in London und in Amerika in die Universal Studios im Harry Potter Theme Park oder in dem, ja, Universal Studios im Harry Potter Teil. Und das ist schon ganz cool. Also das ist schon super. Das ist sowas, wo man denkt, da würde ich gern. Es wäre eine der Welten, wo ich gern leben würde, wenn man sich aussuchen kann.
Mhm. Also du ganz klar Harry Potter.
Ja.
Wir haben ja bei unserem Vote, bei dem sehr viele mitgemacht haben, haben wir ja gefragt, wenn man sich aufs Zaubern und wenn es ums Zaubern und ums Fliegen geht, verlässt man sich am besten auf Bibi Blocksberg oder Harry Potter. Und da kommen jetzt mehrere Punkte zusammen. Die Bibi Blocksberg ist ja eigentlich keine Zauberin, sondern eine waschechte Hexe. Und aufgrund dessen braucht sie auch nicht eine Ausbildung in einer Zauberschule, sondern sie hat es einfach drauf. von selber.
Aber da ist gleich die Frage, ich habe immer gedacht, eine Hexe ist ein weiblicher Zauberer. Aber ich habe immer gemeint, der Reh ist ein weiblicher Hirsch. Ist es aber auch nicht. By the way,
Fun Fact. Es gibt Hexen und Hexerl und Zaubererinnen und Zauberer.
Ah, okay. Also ist eigentlich die Hermine keine Hexe?
Ich hätte gesagt, die Hermine ist keine Hexe, ne?
Okay.
Die Bibi Blocksberg ist eine Hexe.
Aber die Bibi Blocksberg muss es doch auch lernen.
Na, die. Also ich meine, was schon bei in Borden Stories gleich ist, ist, dass es sich vererbt. Also Hexen können ausschließlich nur Frauen, also die Bibi Blocksberg hat ja einen Bruder, zumindest einige.
Nur in den ersten paar Episoden.
Der kann nicht zaubern und der Vater von der Bibi Blocksberg kann auch nicht zaubern, aber die Mutter hingegen schon. Also Hexen sind jetzt in der Welt ausschließlich weiblich und die fliegen auf einem Besen, in Bibi Blocksbergs Fall der Kartoffelbrei, und sie müssen einen Zauber immer mit der Formel Hex, Hex beenden, nach der Zauber dann passiert. Und also wenn es jetzt rein um die Souveränität geht, wie das Zaubern und Fliegen beherrscht wird, dann ist die Bibi Blocksberg hat eine eindeutige Nase vorn. Aber sie hat natürlich auch den Vorteil, dass sie nicht so eine traumatisierende Kindheit gehabt hat wie der Harry Potter.
Also ich würde mir auch das haben wir in der Sinnstiftung mal besprochen, ich würde mich prinzipiell immer eher auf die Frauen verlassen, weil die im Allem eigentlich immer besser waren und sein, oder? Deswegen heißt es eigentlich, weil die wirkliche Frage war ja Hermine gegen Bibi Blocksberg, um das fair zu gestalten.
Ach, das ist, eigentlich müsste man ja fragen, ich habe schon im Nachhinein gedacht, eigentlich müsste man ja, weil ja Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg das richtige Duell, wenn es jetzt nur um Hörspiele geht, aber wenn es jetzt nur um Zaubern geht, dann muss man ja aber schon die, weil der Harry Potter ist ja schon, ich meine, die Serie heißt ja schon Harry Potter. Es heißt ja nicht Hermine Granger, sondern es heißt Harry Potter und Bibi Blocksberg.
Im Vergleich, also im Altersvergleich, welche Harry Potter müssen wir denn da vergleichen mit der Bibi Blocksberg? Wer ist denn die Bibi Blocksberg?
Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Die ist ziemlich jung. Ich glaube, die ist so 12, 13. Also schon Harry Potter-Alter. So wie in die ersten paar Teile halt.
Okay. Ja, dann wird sie es wahrscheinlich gewinnen. Was ist bei dir?
Also, da kommt natürlich einiges an Nostalgie hinzu, weil ich muss sagen, ich bin mit sehr vielen Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg Hörspielen groß geworden. Das war das, was mein Kassettenspieler gefühlt hat jeden Abend. Und da fällt mir übrigens ein, dass ich habe einen Kassettenspieler gehabt, der, also früher hat man Kassetten in seinen Kassettenspieler reingepackt und da war nichts mit zweite Seite automatisch, außer man hat so einen richtig fancy Kassettenspieler gehabt. Sondern
der hat dann immer wieder einen massiven Klack,
ja, genau,
aus dem Schlaf gerissen.
Genau, das meine ich. Und dass das keinen Schaden hinterlassen hatte, weil ich habe wirklich die ersten, also so von meinem vierten bis zu meinem zehnten oder zwölften Lebensjahr, also sagen wir mal, ja, so 8 Jahre, bin ich wirklich jeden Abend durch den Knall vom Kassettenspieler aufgewacht wieder. Also da so kommt Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg Titelmelodie und dann fängt das Abenteuer an und nachher schlummert man so weg und dann einfach mal dasch! ist die Kassette aus und man schreckt auf und dann fällt man zurück in den wohligen Schlaf.
Oder hat es vielleicht noch geschafft umzudrehen und war dann froh, dass man am nächsten Tag wieder von vorne anfangen hat können und nicht mit Seite 2, weil zurückspulen war immer ein ewig lang dauernder Prozess in der Zeitrechnung eines Kindes.
Ich habe mit so einer Begeisterung die gleichen Hörspiele immer und immer wieder gekocht. Gibt es irgendwas im Erwachsenenalter, was das Pendant zum Hörspiel ist? Konsumierst du irgendwas stoisch immer und immer wieder?
Simpsons. Nein, eigentlich nicht. Hörspiele. Aber sonst nichts eigentlich. Außer Alkohol vielleicht.
Oh nein, wie traurig. Alkohol, oh. Alkohol ist das Hörspiel des Erwachsenen.
Das war ein T-Shirt.
Ich habe jetzt Ich habe ein Hörbuch, das ich mehr als zweimal gehört habe, und zwar ist es der Goldene Handschuh von Heinz Strunk, was sehr krank ist eigentlich, von mir jetzt, dass man das öfter als einmal hört. Das habe ich ja letztes Mal als Tipp gegeben eigentlich, aber ja. Das ist zum Beispiel das Hörbuch, also die Heinz Strunk Sachen habe ich alle schon mehrfach gehört, aber ich habe sonst eigentlich nichts im Erwachsenenleben, was ich so wie Hörspiele konsumiere.
Nein, nicht in dem regelmäßigen Ausmaß, aber immer im Star Wars oder Harry Potter oder Big Bang Theory ist es ja bei mir, haben wir letztes Mal mit der Lisandra auch geredet, das kommt bei uns schon immer wieder. Also das schaue ich schon wirklich fast im Hörspiel-Style immer und immer wieder von Anfang an. Ja. Ja. Aber dann ist bei dir die Bibi.
Bei mir ist Bibi Blocksberg. Das tut aber nichts zur Sache, dass der Harry Potter mit einem unfassbaren Vorsprung von 23% für die Bibi Blocksberg und 77% für den Harry Potter gewonnen hat.
Okay, das ist recht eindeutig.
Und somit auch das Duell gewonnen hat.
Perfekt, so wie ich wieder.
Das nächste ist jetzt nicht, das kann ich jetzt schon mal spoilen, da wird es nicht so eindeutig. Das nächste wäre South Park gegen Simpsons.
Da bin ich, glaube ich, relativ schnell raus, weil bei mir ist es ganz eindeutig Simpsons, weil ich South Park ganz wenig gesehen habe. Gar nicht, eigentlich.
Wie gar nicht?
South Park habe ich gar nicht gesehen, habe ich gar nicht geschaut.
Ja, aber du hast schon einzelne Folgen South Park gesehen.
Einzelne Folgen, ja, aber jetzt nichts, bin ich mir nicht mal sicher, ob ich die alle komplett gesehen habe.
Okay.
Bin nicht so ein South Park-Fan.
Oh, da ist aber was entgangen, hey, weil... Im Gegensatz zu die Simpsons ist South Park im Alter, also quasi, die gibt es ja beide schon ewig, South Park wird immer und immer besser, kommt mir vor.
Und South Park wird ja immer von Woche zu Woche produziert, oder? Das ist immer top aktuell.
Das ist immer top aktuell. Ich weiß nicht, wie sie es momentan machen. Also sie haben auf die Pandemie extrem schnell reagiert. Also ich weiß noch, dass die erste Wahl, wo der Obama gegen ihn, wer war denn das? Nicht der Mitt Romney, sondern der Obama gegen, wir hatten nicht der Pence, sondern der, im Himmels Willen, dass ich das nicht weiß jetzt.
Dick Cheney?
Das war Dick Cheney war der aber, Vizepräsident von George Bush. Das war so ein Republikaner, der aber total erbitterter Gegner vom Trump war. Der ist vor einigen Jahren gestorben und hat noch in seinem Testament, glaube ich, sogar veranlasst, dass der Trump nicht zu seiner Beerdigung kommen soll oder so. Mhm.
Warte, schauen wir schnell.
Obama versus McCain.
McCain, okay.
Genau. Bei der Wahl Obama gegen McCain, da haben sie, wenn ich mich richtig erinnere, am gleichen Tag oder am nächsten Tag, also innerhalb von 24 Stunden, die Episode geschalten. Mhm. Also innerhalb von 24 Stunden, wo das Ergebnis bekannt war, okay, vielleicht übertreibe ich jetzt, ich weiß es nicht, aber extrem schnell. Und ich weiß, dass sie anscheinend zwei Folgen produziert haben. Also sie haben zwei Folgen gemacht, je nachdem, wer gewinnt, und haben dann die jeweilige geairt. Und die sind wirklich immer ganz, ganz nah dran am Zeitgeschehen, was natürlich zur Folge hat, dass alte South Park-Folgen im Nachhinein oder viele alte South Park-Folgen im Nachhinein halt so ein bisschen an Brisanz verlieren, wenn du die nicht mehr zum aktuellen Zeitpunkt schaust, wo sie das behandeln, wo das gerade passiert ist, was sie behandeln. Aber South Park ist wirklich, das wird immer besser, kommt mir vor. Okay. Das ist wirklich eine Serie, die extrem gewachsen ist über die Jahrzehnte.
Aber wenn man es jetzt starten will, dann müsste man quasi jetzt mit der aktuellen Folge anfangen. Nicht wieder irgendwas von vorher schauen.
Du kannst sicher, ich meine, man hat ja Erinnerung an das, was, man hat ja, keine Ahnung, Erinnerung, Zeitgeschehen. Also man kann jetzt schon vor 5 Staffeln einsteigen. Und da hat man immer noch Spaß dran. Aber ich sage jetzt einmal Folgen, also 20 Jahre alte Folgen anschauen. Wobei das früher auch nicht so war. Früher waren die South Park-Folgen nicht so, so aufs aktuelle Zeitgeschehen getrimmt. Also ich würde sagen, okay, obwohl das in den letzten paar Jahren wirklich sich so entwickelt hat, dass man sie immer zur aktuellen Lage schauen sollte, kann man alte South Park-Folgen schon noch schauen, weil das damals einfach nicht so war. Das hat ja, gibt es auch schon seit 96, glaube ich. Und man kann einfach irgendeine South Park-Folge nehmen und anschauen, glaube ich. Also vor allem in unserem Alter, weil man sich immer... Bei den Simpsons kommt man vor, es hat es irgendwie nachlassen. Also mir geht es mit den Simpsons ein bisschen wie dir. Mit South Park, ich habe sicher in den letzten, ich sage jetzt einmal, in den letzten 10 Jahren keine aktuelle Folge mehr gesehen von den Simpsons.
Okay. Na, ich habe jetzt gerade wieder geschaut, das sind ja auf Disney Plus. Und das machen, also ich finde sie immer noch gut. Ich schaue immer noch gern Simpsons. Also ich finde es wirklich, ja, ich bin immer noch Fan. Also wenn ich mal sagen, nicht mehr so wie früher, wo das irgendwie so ein Daily war, wo man von der Schule heimgekommen ist, sich was zum Essen gemacht hat, hingesetzt hat und Simpsons geschaut, weil das war immer zu der Uhrzeit, wo ich ungefähr von der HTL heimgekommen bin. Aber ich schaue sie immer noch gern. Also immer wieder mal so eine Episode oder ein, zwei Episoden, das macht schon richtig Spaß. Das ist schon ganz cool.
Das hat jetzt,
aber eben nicht mehr so in der Menge wie früher.
Ja, das hat jetzt bei mir so klungen, als würde ich die Simpsons nicht mögen. Also ich bin auch eigentlich ein riesen Simpsons-Fan. Die Tatsache, dass ich schon so lange keine Folge mehr geschaut habe, beruht einfach darauf, dass ich erstens habe ich jetzt schon ziemlich lang kein lineares Fernsehen mehr. Also ich habe jetzt seit 6 Jahren schon jetzt nur noch Streaming-Dienste. Und bis zu Disney Plus hat man die Simpsons, glaube ich, auch nicht streamen können, glaube ich.
Auf, nein, ich glaube nicht.
Ja. Und ich bin da einfach irgendwie, das war einfach, im Prinzip ist das ein bisschen ein Zufall, dass ich keine Simpsons mehr geschaut habe. Ich habe halt dann einfach andere, es sind einfach andere Serien gekommen, Family Guy, American Dad, Rick and Morty, solche Sachen. Und ja, das hat einfach, ich glaube, die letzten Folgen, also ich weiß, dass ich zu der Zeit, wo der Simpsons-Film rausgekommen ist, noch regelmäßig geschaut habe. Das ist aber auch schon, es muss 10 Jahre her sein, oder länger?
Ja, sicher länger schon, glaube ich, ja.
Also du, klar, Team Simpsons?
Klar, Team Simpsons, ja.
Genau, 2007 ist der Film rausgekommen, ja.
Okay, ja.
Ich bin Team South Park und ganz knapp, nämlich mit 54% zu 46% haben die Simpsons gewonnen und somit auch dieses Duell.
Wow, ich bin irgendwie, es ist wieder so wie vorher mit den Tipps. Ich bin irgendwie die breite Masse.
Das ist aber auch, das sieht man richtig bei der Umfrage, das war glaube ich auch die, jetzt muss ich es kurz nochmal durchschauen, aber ich bilde mir ein, dass das knappeste, na, Ghostbusters und Turtles waren auch noch sehr knapp, mit 54 zu 46. Aber das...
Alles andere ist recht eindeutig.
Alles andere war recht eindeutig, ja.
Ja.
Wir kommen jetzt zum voreindeutigsten Ergebnis. Und zwar, wie wird am besten gezockt? Gegeneinander oder miteinander?
Da ist bei mir wieder ganz schnell miteinander. Weil ich einfach gern gemeinsam mit Leid Probleme löse. Das mache ich gern. Es ist irgendwie wie in meinem Job und mache ich privat auch gern, also beim Zocken. Und wir spielen ja gerade, also es geht ja zwar um, ich glaube, auf die Bilder seins Computer oder Konsolen, Zocker quasi. Ich finde es sowohl auf der Konsole, Couch-Coop war immer ein Riesending für mich. Also wir haben, der Schärfe und ich, wir haben immer gemeinsam Spiele gespielt. Wir haben immer geschaut, dass wir gemeinsam Spiele finden, wo was Couch-Coop haben, wo man gemeinsam zocken kann. Das war Diablo, glaube ich, hat man damals auch schon Multiplayer zusammenspielen können. Und das war die ganze, wie haben die geheißen? Divine Divinity, oder? Die Serie.
Sagt mir jetzt nichts leider.
No. Divine Divinity, das ist so ein Hack-and-Slay-Rollenspiel. 2002 ist das rausgekommen. Und da hat halt jeder seinen Charakter und gemeinsam Muss quasi das Abenteuer lösen. Also es ist wie, oder halt muss das Abenteuer bestehen. Es ist prinzipiell wie Diablo, nur halt von einer anderen Brand quasi. Das haben wir fanatisch gespielt, dann Halo haben wir fanatisch gespielt. Alles, wo du halt gemeinsam spielen kannst. Und jetzt eben auch, wir haben eh schon im Vorgeplänkel verraten, habe jetzt eben das Jaws oder das Weiße Hai Spiel gespielt, wo auch wieder drei gemeinsam gegen Hai spielen. Und wir spielen ja auch Brettspiel. Also Brettspiele, wo man, also Pandemic zum Beispiel, wo du gemeinsam das Problem löst. Und das spiele ich viel lieber wie gegeneinander. Das macht nur viel mehr Spaß. Ich habe aber auch ein Problem damit zu verlieren. Deswegen ist mir das auch eher, also ich ärgere mich mehr, wenn wir gemeinsam verlieren, als wie wenn ich gegen den anderen verliere.
Es ist ja so, dass also bei Brett- und Kartenspiele ist ja klassisch, also du hast es gerade gesagt, Pandemic, da ist natürlich was anders. Oder bei, wo ist das noch so, wo man miteinander gegen ein Spiel spielt? Da fällt mir jetzt aus, beim Brettspiel außer Pandemic gar
Pen
nichts.
and Paper?
Ja, Pen and Paper ist nur mal was anderes, weil Pen and Paper ist ja beides. Pen and Paper kann ja mit und gegeneinander sein. Also Pen and Paper fällt da fast ein bisschen raus, finde ich, weil man kann sich's ja jederzeit aussuchen. Aber ich sage jetzt mal, klassisch Karten- und Brettspiele ist ja fast immer gegeneinander. Und bei Videospiele ist es so, dass man sich mit und gegeneinander, also vom Spiel her entscheidet. Aber würdest du jetzt zum Beispiel sagen, dass bei Videospielen miteinander spielen ist, miteinander eine Story spielen, die eigentlich nur ein Spieler spielen kann? Also ist zum Beispiel zu zweit auf der Couch sitzen und zu zweit zum Beispiel GTA spielen und immer abwechselnd spielen, ist das auch miteinander? Würdest du das da reinzählen?
Es gibt schon Spiele, also zum Beispiel Resident Evil spielen wir auch gemeinsam, die Debbie und ich, aber da spielt halt meistens ich, solange es unheimlich ist, und dann spielt sie wieder. Und ja, das ist schon auch gemeinsam, aber bei gemeinsam oder gegeneinander habe ich schon eher Coop oder Competitive gesehen. Also.
Ja.
Und ich meine, es gibt schon immer mehr so kooperative Brettspiele jetzt auch. Oder Kartenspiele. Die Crew ist zum Beispiel ein super kooperatives Kartenspiel, wo du auch so gemeinsam so Zahlenrätsel lösen musst. Ist wirklich sehr, sehr cool. Oder Arkham Horror. Also, das wird immer mehr. Aber ich finde, wie gesagt, also ich spiele einfach, ich meine, Warzone, oder?
Ja, Battle Royale,
Ist
also
Battle
unter anderem,
Royale.
ja.
Wo man zu zweit im Team spielt, gegen andere, ist auch cool. Das finde ich auch cool. Das ist ja auch eine Mischung aus beidem.
Ja, aber Battle Royale ist jetzt, hätte ich gesagt, schon miteinander spielen. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt verabredest mit einem Kumpel zum Gamen und man spielt gegeneinander, dann ist es, und jetzt kommt das Beispiel, also ich bin, jetzt muss ich es ganz schnell sagen, ich bin Team gegeneinander als wegen einem einzigen Spiel. Und zwar sind es Wrestling und Beat'em'ups. Also sowas wie
Street Fighter.
Tekken oder Street Fighter oder
Injustice.
WWF, SmackDown, sowas. Das ist für mich, das macht so viel Spaß, das gegeneinander spielen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich kann mich da erinnern, ich habe beim, wo ich beim, ich war beim Militär, jetzt kann geboot werden an der Stelle, also ich war nicht Zivildienst, sondern ich bin
Buh, ich war beim Militär.
beim
Buh.
Militär gewesen, da habe ich meine PlayStation mitgenommen und habe da Tekken 3 mitgehabt. Und wir haben uns da quasi, anstatt zu arbeiten und das Land zu verteidigen und Frieden zu sichern, haben wir uns mit Tekken 3 Runden gegenseitig
Bei welchem
abgezogen.
Militär warst denn du? War das schon wirklich im Militär? Da bist du einfach 8 Monate bei irgendwem daheim gesessen, hast gezockt und hast gemeint, du bist beim Militär.
Nein, war Sani.
Ach so.
und ich kam in, ich war in einem Schülerheim und da ist eben auch extrem viel Tekken und Mortal Kombat gespielt worden. Und an was ich mich auch wohligst zurückerinnere, ist mit dem Chris, mit dem Wanger, mit dem Öfi Wrestling zu spielen auf der Konsole. Das hat so viel Spaß gemacht, alleinig. Wir haben uns so richtige Wrestling-Ligen selber gebaut. Charaktere selber gebaut. Jeder hat einmal die Memory Card mit home gekriegt und das Spiel und hat sich dann quasi einen Charakter gemacht. Und das hat einfach da dann gegeneinander wrestlen, das hat so viel Spaß gemacht.
Das glaube ich auch, dass es witzig ist. So ein Wrestling spielt halt ja voll gern wieder mal spielen, aber ich bin mit der Steuerung fast ein bisschen überfordert. Aber eben auch gerade, was wir gesagt haben, das ist ja auch, ja, das ist natürlich ein Grund, das macht nach gegeneinander viel mehr Spaß.
Ja,
ich habe aber so Beat'em-ups jetzt wirklich nicht viel gespielt, aber ich würde voll gerne mal das, haben wir ja eh geredet, das Sea of Thieves spielen, wo du halt gemeinsam quasi beraten bist zu viert und Schätze suchen musst. Da müssen wir echt einmal streamen probieren und das mit dem Mac und dem Matti zusammen zocken. Da hat die so richtig Bock drauf. Das kann richtig, ist glaube ich richtig lustig. Oder was haben wir? Oder Outriders habe ich jetzt auch gespielt. Oder? Das ist auch,
ja,
das kann
man auch, ja.
Allgemein, es ist halt so ein Looter-Shooter. Das macht dann schon Spaß. Aber natürlich ist es gegeneinander ein bisschen wie halt FIFA gegeneinander einfach mehr Spaß macht, wenn man gegen einen Kollegen spielt. Weil da kommt halt das Ganze ein bisschen sticheln dazu.
Ja, eben, genau.
Man freut sich viel mehr, wenn man gewinnt, wie gegen einen Computer. Das ist schon auf jeden Fall, das macht schon mehr Spaß.
Es ist halt so, wenn du, ich verstehe das voll, also mir macht es auch extrem viel Spaß, einen Story-Modus zusammenspielen, weil vor allem, das geht ja immer besser. Also so richtig, dass man einen Story-Modus zu zweit spielen kann, das gibt es ja nicht. Also gut, ich weiß es jetzt nicht besser, aber mir kommt vor, das ist was es erst in letzter Zeit vermehrt gegeben hat. Wir haben das ja auch beim Shooter-Podcast, beim Ego-Shooter-Podcast mit Marco, beim zweiten Teil haben wir ja drüber geredet. Du hast ja eigentlich den Story-Modus bei Call of Duty, glaube ich, hast du erst ab World at War zusammenspielen können. Was ist schon, und jetzt weiß ich nicht mehr auswendig, wann das war, aber ich sage jetzt einmal so Mitte, Ende 2000er, so 2000, zwischen 2005 und 2010 wird das gewesen sein.
Ja.
So die Coop-Sachen zusammen, also jetzt für sowas wie Outriders, das gibt es ja noch gar nicht so lange, oder? Oder da ist ich mir da jetzt?
Man, Halo war der erste, oder? Halo war so, haben wir gesagt, irgendwie so das erste, wo man so wirklich also das erste, was ich zumindest jetzt im Kopf habe, wo man gemeinsam die Story spielen hat können, weil das war ja so großartig. Das war ja damals das Yeah,
ja.
Geil, gemeinsam auf die Couch und los geht's und da gemeinsam die Story durchspielen. Ja, also ist schon wahrscheinlich relativ neu, aber.
Und was ich noch als Beispiel für gegeneinander bringen möchte, ist eins von die geilsten Spiele oder eine von den geilsten Serien zum Gegeneinander spielen ist Worms. Also das macht so viel Spaß. Stimmt. Das ist so eine gute Serie. Ich habe mal mit meinem Schwager zusammen, also wir haben so, da waren meine Schwester und mein Schwager in der alten Wohnung. Ich könnte nicht mehr sagen, wann das war. Es muss vor 2002 gewesen sein. Da war ich in Innsbruck und wir haben wirklich von 10 Uhr am Vormittag bis um 4 Uhr am Nachmittag gegeneinander Worms gespielt. Mhm. Wirklich so fast ohne Pause. Und das ist einfach den Trash-Talk, den man da dann führt und das, wie du sagst, das Sticheln und das macht schon sau viel Spaß, finde ich. Und das macht mir, also das klingt jetzt so also wie charakterlicher Schweinwehr, aber das macht mir fast mehr Spaß, wie miteinander Koop spielen.
Charakterliches Schwein. Ein bisschen vielleicht.
Immer lieber, wenn gestritten wird.
Genau, Hass. Hass ist meine liebste Emotion. Ja, stimmt, hat sicher eine Art seine Berechtigung. Muss ich zugeben, nichtsdestotrotz bin ich eher für Koop zu haben.
Und damit liegst du auf der Gewinnerseite, denn Coop hat mit 70% gewonnen.
Jetzt wird es langsam schon langweilig.
Jetzt muss ich kurz schauen, wieder der, ja, 70%. 30% gegeneinander, 70% miteinander.
Unser Bubble, ich hoffe die ganze Gesellschaft, aber unser Bubble zumindest, macht lieber kooperativ Sachen wie gegeneinander. Das freut mich.
Die nächsten Rivalen sind so richtige, wie sagt man, oder wie soll ich jetzt sagen, das ist ein Klassiker, Rivalen-Klassiker in der Popkultur, nämlich ich bin und war entweder ein Nintendo-Fan oder ein Sega-Fan. Also Nintendo-Kind oder Sega-Kind.
Darfst du als erstes diesmal?
Ganz klar Nintendo-Kind.
Warum?
Die erste Konsole, die ich gehabt habe, war ein Gameboy. Und wo ich den gekriegt habe, an das kann ich mich noch so gut erinnern, da war ich 8 Jahre alt und habe den zu Weihnachten gekriegt. Und als ich den Gameboy unter dem Weihnachtsbaum ausgepackt habe, das war wirklich, ich kann mich noch ganz, ganz gut an den Moment erinnern. Und ich kann mich noch ganz, ganz gut an den nächsten Morgen erinnern dann, vor alles schon vor lauter Aufregung um 6 Uhr in der Früh aufgewacht und Tetris und Super Mario Land gespielt auf dem Gameboy. Und somit war Sega für mich gestorben.
Bevor es überhaupt geboren wurde.
Weil natürlich, das, also ich glaube, der Hauptgrund, warum sich das so früher so gespalten hat in Sega und Nintendo, man hat sich einfach nicht 2 Konsolen leisten können. Hm. Du hast eins gekriegt und das war's dann. Und dann hast du mit dem gespielt und die anderen waren für die unwissende, unfähige Kretins. Und jeder, wenn du selber einen Gameboy gehabt hast und da kommt irgend so ein Brole mit seinem Game Gear, der aber
besser war, bessere Grafik gehabt
hat. Ja, aber die ganzen Batterien, die der gefressen hat, allein nicht die Umwelt, denken wir an das.
Das war in die 80er noch egal.
Stimmt, da hat es noch ganz viel Umwelt gegeben.
Genau. nein, bei mir ist es auch Nintendo. Ich bin auch als erste Konsole in Game Boy gehabt. Auch ganz viel Tetris. Auch gegen mein Dad, kann ich mich noch erinnern. Übers Kabel gespielt. Ganz viel Super Mario natürlich. Und dann noch diverse andere Spiele. Wo ich jetzt ja wieder ein bisschen angefangen habe nachzusammeln. Jetzt nicht exzessiv, aber ich habe mal ein paar. Ich versuche meine von meinen Eltern verschenkte Gameboy und Gameboy-Spiele-Sammlung gerade wieder wieder aufzubauen und stolpe immer wieder über Spiele. Ah ja, das habe ich gehabt, genau. Und versuche die wieder zu bekommen, aber Gameboy-Spiele sind auch gerade ein bisschen so im Trend und ein bisschen das Gold, das Retro-Gold,
ja.
Also die Preise. Und nachdem ich keinen großen Druck habe, sammle ich mir da jetzt so langsam mein Ding zusammen. Aber ich kann mich erinnern, dass ein Freund von mir als Kind, der hat einen Mega Drive gehabt und einen Game Gear und hat mir dann immer Sonic gezogen und so. Und bei dem haben wir immer Eishockey gespielt, NHL, am Mega Drive. Und das war auch ein super Ding. Also es war total cool. Aber ich bin halt auch ein Nintendo-Jünger. Vor allem hat es Nintendo halt dann auch immer weiter gegeben. Und Sega ist irgendwie dann weggestorben. Weil Nintendo hat halt dann in DS, Game Boy DS gehabt oder Nintendo DS, den habe ich auch und dann halt Switch, Wii U habe ich auch alles mitgemacht und bin ein Nintendo-Fan, wobei jetzt nicht zu 100%, also ich finde Mario schon lustig, aber Mario Odyssey zum Beispiel habe ich jetzt nicht ausgespielt. Ich finde Nintendo eigentlich eher von der Technik her spannend, und von ihren Ideen und von ihren Neuerfindungen von Sachen. Also allein das Ringfit-Ding ist unglaublich. Die ganzen Cardboard-Sachen habe ich jetzt zwar nicht, aber das, die Ideen einfach, das finde ich halt an Nintendo so stark. Die erfinden sich quasi alle Jahre neu. Und das finde ich schon ziemlich spannend und ziemlich cool. Deswegen bin ich da schon auch Team Nintendo.
Wenn wir vorher eh schon drüber geredet, über den Switch, ich wünschte nur, dass es jetzt wirklich einmal einen neuen und stärkeren und Hardware-stärkeren Switch geben wird.
Voll, bei Switch habe ich mich halt lang hart dann mit den Spielen.
Ja, immer noch. Bei mir ist es immer noch so. Also, so sehr ich meine, natürlich als Kind, weil man ja, ich meine, jetzt mittlerweile spiele ich hauptsächlich Xbox. Aber ich würde sofort, wenn es einen neuen Switch geben würde, ich würde es sofort kaufen und dann würde ich gerne mal sowas wie, ich weiß nicht, Cyberpunk oder Fallout 4 auf der Eben. Auf der Switch sehen.
Und jetzt denk, du kannst deinen Xbox Game Pass auf der neuen Switch starten.
Ja, das wäre der Hammer.
Wie geil das Ding dann ist.
Jetzt muss ich nochmal zurückkommen zu den Gamerspielen, die du sammelst, wo du erzählt hast. Bist du das so, willst du sie einfach nur spielen oder hast du wirklich so einen Sammelgedanken mit Hülle und Spielanleitung und allem?
Ich will nur ein Spiel haben. Ich will sammeln wie ein Fünfjähriger.
Okay.
Ich will einfach ein Spiel haben und will es spielen und auspacken. Und ich habe mir das auch gedacht mit meinen ganzen Sachen. Ich habe ja wirklich einen Haufen Lego, das noch in der Packung ist, wo ich mir denke, vielleicht ist es einmal was wert. Also ich habe zum Beispiel ein Lego Nintendo, also ein NES, der mehr kostet wie der NES. Mhm. Und den habe ich bei mir im Büro stehen, unausgepackt, und das ist wahrscheinlich das einzige Set, das ich jetzt gleich nachdem ich es gekauft habe, eigentlich gedacht habe, okay, das ist das, was ich mal wieder verkaufen werde. Und deswegen bei den Gameboy-Spielen, da denke ich nicht, dass ich die Sammlung haben will und das ist einmal super viel wert sein kann oder so. Sondern das will ich einfach haben und will spielen und will wieder das Gefühl haben, ich spiele das Spiel ein, hole es wieder aus, starte, hole es wieder aus, blase es einmal durch, tue es wieder ein, starte, hole es wieder aus, blase es einmal in den Gameboy durch, tue es wieder ein, starte und spiele es dann.
Ja. Oder nicht. Oder und nicht. Dann ist schon, muss ich schon was anderes machen.
Ja.
Ich bin jetzt momentan ein bisschen ich bin jetzt schon länger im Kontakt mit dem Thomas Schöntaler von Glacier Games.
Mhm.
Nicht nur, weil ich privat Videospielantiquitäten verkaufe, sondern auch, weil man vielleicht Thomas einmal als Gast im Podcast zu besuchen kommt.
Mhm.
Und der hat jetzt vor kurzem auch gemeint, Nintendo, also vor allem Gameboy-Spiele sind momentan voll gehypt, was Kauf und Verkauf angeht. Also da ist momentan die Preise, glaube ich, ein bisschen gestiegen.
Damit, und ich bin gerade auf seiner Seite von Glacier Games und der hat mir gerade wieder 120 Euro aus der Tasche gezogen. Es gibt bitte am 12.11.2021 erscheint bitte Game & Watch The Legend of Zelda.
Ja, stimmt.
Wie geil das ist das?
Meiner Meinung nach lassen Nintendo hatte die, also das habe ich jetzt ein bisschen versäumt, weil das hätte ich beim Vorgeblänkel nur erwähnen können. Nintendo hat ja mit dem Legend of Zelda mit der Ankündigung von Game & Watch, der Legend of Zelda, weiters angekündigt, dass sie keine weiteren Spiele planen fürs Game & Watch. Und da lassen sie meiner Meinung nach einen Haufen Geld liegen.
Ja.
Weil das klingt jetzt blöd, aber ich würde nichts lieber haben, wie so sowas wie ein Gameboy Mini, Mini ist jetzt ein bisschen bescheuert, weil es ist so klein, aber ein Gameboy Mini oder ein Gameboy DS Mini, weil es so ein Handheld, auf dem 20, 30 Titel aus der jeweiligen Zeit oben sind, würde ich mir sofort kaufen.
Retro-Spiele, ja. Du hast ja aber auf der Switch, das war schön, gell, mit dem Nintendo Online, dass du da die Retro-Library hast.
Ja, beim Game & Watch kannst du wirklich in der Hosentasche mitnehmen und ja, ich meine, es dürfte ja kein Problem sein, auf so ein Game & Watch 30 Titel auszupacken, oder?
Ja, da kriegst du wahrscheinlich 1000 Titel auf SD-Karte.
Ja, eben, also wenn sie sowas bringen würden, einmal ein Nintendo DS Mini, wo einfach, keine Ahnung, 30 Titel oben sind. Es gibt eine DS-Variante, der Game Boy Micro, der noch kleiner war wie das Game & Watch, wo man Nintendo Game Boy Advance-Spiele spielen hat können. Und der ist halt mittlerweile unbezahlbar, wenn du ein gut erhaltenes Exemplar willst. Ja. Das kostet halt wirklich krassig viel Geld.
Was ist schon, gell? 119 Euro. Ich habe übrigens ja meinen 40. Geburtstag gehabt, gell? Und war schön.
Ja.
Ich freue mich immer über Kleinigkeiten.
Aber ist das echt der Preis jetzt für Legend of Zelda Game & Watch?
Also bei ihm auf der Website sind es 119 Euro. Weil da, ich habe ja den Game & Watch Super Mario. Spiele ich auch immer wieder. Ist ganz super in Zoom-Konferenzen. Wenn man den Bildschirm aus hat, kann man da nebenbei ein bisschen Super Mario daddeln.
Mhm.
Mache ich natürlich nicht, könnte man.
Ja.
Und der hat aber 70 gekostet und das Game & Watch von Legend of Zelda kostet jetzt 119. Das ist schon ein ziemlich happiger
Preis. Ist, also Das finde ich jetzt zum Beispiel, wo ich jetzt vorher gesagt habe, sie lassen viel Geld liegen, das finde ich jetzt übertrieben. Das bin ich nicht gewillt irgendwie. Also das ist mir jetzt fast ein bisschen zu frech, oder?
Also für einen sehr guten Freund, der Geburtstagsgeschenk zum 40er war es mir wert, ja. Aber jetzt
okay.
Für mich selber das zu kaufen, weiß ich nicht.
Nein, weil das ist ja, ich meine, im Prinzip ist das ja, wie du gesagt hast, sie könnten auf den Game & Watch ja auch die komplette Library vom NES
einpacken. Kann zum Beispiel alles aufpacken, was jemals, also da kannst du ein Full Set vom NES aufpacken, schätze
ich mal. Das Seltsame ist, ich habe es mit dem Game & Watch Super Mario, ja, mit dem Game & Watch Super Mario Bros. Das ist zum ersten Mal, dass ich was, sowas in der Art Sieg von Nintendo, das billiger wird über die Zeit.
Super, danke. Deswegen habe ich es aufgemacht und bespielt. Ja,
weil das kostet aktuell nur noch 40 Euro.
Ja, aber ich habe es auch um sowas. Ich habe es um 45, glaube ich, damals gekauft. Muss man da ein bisschen schauen.
Ja, aber das war ja über 60 am Anfang.
Ja, bei ihm auf der Seite kostet es auch 70 jetzt. Aber das kriegst du sicher schon günstiger. Wie gesagt, also das mit meinen Lego-Sets, also ich baue die jetzt alle nach und zu einfach auf, weil ich mir denke, mein Gott, das ist ja allein mühsam, da das irgendwie im Regal zu stehen haben und keinen Spaß damit, um es so anzuschauen. Gut, aber wie haben da denn unsere Hörer abgestimmt und Hörerinnen?
Wie zu erwarten, hat Nintendo auch bei unserer Umfrage die Nase weit vorne, nämlich, und das ist, glaube ich, das eindeutigste Ergebnis, 95% Nintendo, 5% Sega. Okay. Ein vernichtendes Urteil für Sega.
Ja. War Sega bei uns in Europa oder in Österreich, Deutschland weniger aktiv wie Nintendo? Würde mich interessieren, warum da jetzt auch, nee, ich meine, das ist ja, glaube ich, nicht einmal in unserer Bubble so oder unter unseren Hörerinnen, sondern das ist ja überhaupt so, glaube ich. Ne?
Aus dem Gefühl aus, ich hätte gesagt, dass Sega in Japan und Amerika vielleicht stärker vertreten war wie Nintendo. Weil ich glaube, dass in Europa, also Sega ist ja eine amerikanisch-japanische Firma, wenn ich mir jetzt nicht ganz täusche, das ist ja, Ich glaube amerikanisch-japanisch, oder?
Wie schon mal sagt, was sagt unser allwissendes Wikipedia dazu?
Ja, Japan. Japanese multinationale Entwickler. Ich glaube, dass einfach in Europa Nintendo ein bisschen bekannter war. Einfach. Ich glaube, dass Sega Main-America-Rolle gespielt hat. Also in Japan natürlich beides. In Japan, weil Sega und Nintendo eine relativ große Rolle gespielt haben und spielen. Und ich glaube, aus reinem Bauchgefühl jetzt sage ich, dass Sega eher so quasi in Amerika vertreten war und Nintendo eher da in Europa bei uns.
Hm. Im Jahr 1940 gründeten die Amerikaner Martin Bromley, Irving Bromberg und James Humbert in Honolulu das Unternehmen Standard Games. 1951 bewegte Brumley seine Kollegen dazu, nach Tokio zu ziehen und dort das Unternehmen Sega, also Service Games of Japan, zu gründen.
Ja, das habe ich auch so im Kopf gehabt. Die haben da Spiele hergestellt für amerikanische Militärs, ja.
Na, okay, interessant.
Ich kann mich nämlich erinnern, dass ich bei uns kaum Sega-Werbung gesehen habe, aber ziemlich viel Nintendo-Werbung immer.
Ja, einfach ist der Mario einfach besser angekommen wie der Sonic. Man, da ist es schon in der Zeit viel um den Hauptcharakter gegangen, oder?
Da gibt es ja eine ziemlich lustige Geschichte. Weißt du, nach wem die japanischen Entwickler in Sonic the Hedgehog vom Charakter und von quasi vom nach wem die den designt haben oder wer der Vorbild war für. Na? Das muss jetzt, ich erzähle das jetzt und es ist aber selber nur Podcast-Wissen. Gell? Das habe ich selber nur in einem Podcast gehört. Aber anscheinend ist der in Bill Clinton auch empfunden.
Okay.
Was ist?
Weil?
Genau weiß ich das jetzt auch nicht. Die haben da einfach quasi die quirlige Art oder ich weiß nicht genau, was sie daran gefunden haben am Bill Clinton. Aber anscheinend hatte Bill Clinton, die Entwickler vom Sonic, auf irgendeine Art und Weise beeinflusst, die Figur so zu machen, wie sie ist.
Okay. Witzig. Hätte jetzt nicht vermutet.
Ihr habt das selber mal. Ja, How Sonic the Hedgehog was directly inspired by Bill Clinton. Gibt sogar ein, kann man im Internet noch News dazu finden.
Nicht schlecht.
Ja. Witzig. Bin ich sehr seltsam.
Today's piece of useless information.
Also die ganze Headline ist How Sonic the Hedgehog was directly inspired by Bill Clinton and Michael Jackson. Also ist er quasi Mischmasch aus Bill Clinton und Michael Jackson.
Okay. Habe ich mal gedacht, dass es anders ausschaut.
Ja.
Aber gut.
Hätte man ganz anders vorgestellt. Ja.
Was haben wir noch in unserer Liste?
Jetzt kommt meine absolute Lieblingsumfrage, mein absolutes Lieblingsduell, nämlich die beste 80s Action Serie, die beste 80s Action in Serie bietet entweder Knight Rider oder das A-Team.
Gut.
Ich würde da gerne anfangen, wenn ich darf.
Ja, bitte.
Als ich ein ganz kleiner Bub war, hat es für mich eine Art und Weise zu spielen gegeben, wo ich Stunden verbracht habe. Und zwar, wo ich ungefähr 9 war, hat man bei uns eine Gartenhütte, also eine kleine Garten, so ein Stadel, so eine Gartenhütte gebaut. Und da ist ziemlich viel so geschnittenes Vierkantholz rumgelegen. Und dann habe ich immer mir die Hölzer genommen und am Boden so ein Quadrat ausgelegt mit dem Holz. Und das war dann die Fahrerkabine vom Kit. Und habe dann auf das Holz vor mir die ganzen Anzeigen mit Bleistift draufgemalt, die der Knight Rider in der ersten Serie hat, die ich halt so gekannt habe. Und dann habe ich da Knight Rider gespielt. Und obwohl das mir so viel Spaß gemacht hat als Kind und obwohl ich Knight Rider so gern geschaut habe, bin ich trotzdem, das sage ich jetzt gleich schon, Team A-Team, weil es A-Team was hat, was ich finde, einmalig ist in der Popkultur. Nämlich das A-Team schafft es, kriegerische oder unter Anführungszeichen kriegerische Action und quasi Shootouts und Explosionen auf so eine unschuldige und so eine, so ungefährliche Art und Weise zu zeigen. Das gibt's nur in A-Team. In A-Team gibt's so, das ist, glaube ich, die einzige Serie, in der ständig geschossen wird. Und in der aber nie irgendwelche, kann man nicht einmal Schusswunden vor.
Es stirbt ja niemand im A-Team, bis auf einen, oder?
Ja, nicht nur.
Der Hauptbösewicht.
Ja, nicht nur, dass niemand stirbt, es wird ja nicht einmal jemand angeschossen. Also, es wird ständig aus allen Rohren Dauerfeuer geben, wenn es dann schlussendlich zum Shootout kommt. Aber es wird ja nicht einmal jemand angeschossen, sondern meistens ist es so, dass während einer Autoverfolgungsjagd geschossen wird und das A-Team zerschießt dann die Reifen von die Bösewichte und die haben dann einen Autounfall und sind aber auch nicht einmal verletzt, sondern krabbeln nur total groggy aus die Fracks raus.
Das hat ein bisschen was von Bud Spencer und Terence Hill, oder? Oder am Highway ist die Hölle los. Wo es die Polizisten mit den Autos 40 Mal überschlagen und dann steigen sie aus und sind so ein bisschen benommen.
Ja. Und was bei A-Team nur ist, was man sonst, glaube ich, eher so für so japanische Anime-Serien kennt, ist, das A-Team hat so eine Pop, so eine Boyband-artige Struktur. Es gibt in Hannibal, das ist der taffe Leader, dann gibt es in Murdoch, das ist der verrückte Crazy Guy, in Face, das ist der Schönling, der Ladies Man in der Gruppe und B.A. Baracus, das ist der Muscle, der quasi Autos anheben kann und quasi alles mit Muskelkraft löst. Das ist einfach, die Serie hat alles, was eine gute Action-Serie braucht, meiner Meinung nach.
Das ist schon so ein richtiges 80er-Jahre-Template, oder? So waren die 80er-Jahre-Action-Filme. Da hat es immer in Muscle und in Brain gegeben, oder? Also ist immer so, das ist alles so ähnlich. Und da schlagt es halt super rein. Also ich habe A-Team auch immer, das war, ist das bei uns in Österreich am ORF gelaufen?
Ja, ist gelaufen, ja.
Ich weiß, dass Knight Rider immer um 18.30 war, nach Alf, um 18 Uhr war Alf, 18.30 war Knight Rider. Und ich habe immer Knight Rider geschaut und ich bin auch Team Knight Rider, ich sag's auch schon, ich bin auch schon im Kit gesessen als Kind, wo er in Innsbruck war. Gibt sogar ein Foto. Oh. Und ich war halt, wir sind sogar gleich gelaufen wieder Michael Knight mit die Hände, nicht, keine Fäuste gehabt, Weil der Michael Knight ist nie beim Laufen, dann nie die Fäuste geballt, sind immer so, die Hände offen. Und wir haben sogar geschaut, dass wir gleich laufen wie er. Und im Kindergarten, kann ich mich noch erinnern, da war die Lego-Ecke und da war es immer der große Kampf darum, dass man genug schwarze Steine zusammenbringt, um sich einen Knight Rider zu ba bauen zu können. Weil es hat nicht so viel schwarze Lego-Steine gegeben. Wahrscheinlich nicht aus pädagogischen Gründen, wie es jetzt wahrscheinlich der Fall ist im Kindergarten. Ist weniger schwarze Steine, weniger schlechte Energie, sondern hat einfach weniger schwarze Steine gegeben. Und dann war es immer der Kampf und Anführungszeichen, kann ich mich erinnern, mit den Sharpies zusammen, dass wir immer probiert haben, alle schwarzen Steine zu kriegen, damit wir unseren Knight Rider bauen können. Oder auch mit die, es hat, kannst du dich erinnern, es hat dann einen Lenkbob gegeben. Falls es also so ein Schlitten zum
Oh
Drinsitzen
ja. Ja.
und da hat es eine Knight Rider Version gegeben.
Ja.
Und wo vorne auch die Lichter hin und her gefahren sind. Das waren, also war überall Knight, also ich war immer Team Knight Rider. Immer. Ja.
Sorry, jetzt habe ich ganz kurz gemeint, wir haben schon wieder technische Probleme, aber Gott sei
Ja.
Dank gibt es keine. Das mit dem
Ich
Neid,
schaue so aus.
wenn ich jetzt zurückdenke, was ich schon erzählt habe mit meinem Spiel, wie ich da den Kit nachgebaut habe, das stimmt schon. Als Kind liegt es daran, ist Knight Rider vor A-Team gelaufen? Ist es älter?
Werde es gleich für dich recherchieren. Knight Rider war 1982 bis 86 und A-Team war von A-Team war von 1983 bis
Das ist
87,
ziemlich gleich.
also ein Jahr später. Ja,
Okay.
aber ziemlich gleich.
Jetzt, was das reine Popkulturelle angeht, und auch was den Merchandise und was die Präsenz angeht, war Knight Rider sicher auch auffälliger. Also das, da geht es mir gleich. Vor allem auch was Spielzeug angeht. Aber für mich ist einfach jetzt der pure Spaß beim Schauen, war bei mir einfach bei A-Team mehr. Also ich habe einfach mehr Spaß gehabt, A-Team zu schauen. Vielleicht deswegen, weil A-Team auch nicht so, das hat sich auch selber nie so ernst genommen, kommt mir vor. Also Knight Rider war ja schon so ein bisschen No-Nonsense. Die Serie hat sich selber ja schon ziemlich ernst genommen und hat sich auch selber so, glaube ich, schon als ernsthafte Action verstanden. Wobei A-Team sich, glaube ich, schon so allein der Murdoch und der BA, wie die miteinander agiert haben, oder halt wie die Storys aufgebaut waren. Ich glaube, die waren sich selber auch bewusst, dass das irgendwie witzig ist oder dass das irgendwie jetzt nicht so hundertprozentig ernst ist. Das war
Ja,
irgendwie
aber ich,
ansprechender für mich.
ja, aber ansprechender für mich war ansprechend, wie der Knight Rider mit dem Kit da hinten aus dem LKW aus und rein fährt. Das war für mich als Kind ansprechend. Also, das war für mich das, was ich gefeiert habe. Was wir mit unseren Matchbox-Autos nachgespielt haben.
Für mich war das Kind ansprechend, wenn das A-Team die Kanonen ausgepackt hat, wenn die Kalaschnikows ins Spiel gekommen sind.
Und die tiefen Gespräche
Okay.
zwischen dem Face und dem Murdoch. Na, A-Team war auch witzig, aber A-Team habe ich habe ich nicht so am Schirm gehabt, auch wie Knight Rider. Hast du mal was von die Remakes gesehen oder geschaut oder auch von die neuen Serien?
Nein, überhaupt nicht. Also, ich weiß, es hat das Knight Rider 2000 gegeben, oder? Das kosten, glaube
Mhm.
ich.
War der nicht rot? Nach rot dann, oder? Was ist nimmer?
Das weiß ich nicht mehr. Na, das hat ja dann so mehr, das waren ja dann mehrere Autos. Das war ja ganze Fuhrpark, oder? An so Fahrzeugen, die so Bewusstsein gehabt haben.
Ja.
Ich habe weder das gesehen, noch dass die A-Team-Verfilmung mit dem Liam Neeson. Ich muss jetzt noch was erzählen, und zwar, ich habe vor kurzem, weil ich vorher gesagt habe, es hat sich so ernst genommen, ich habe vor kurzem die allererste Folge Knight Rider geschaut, und da ist mir in Erinnerung geblieben, wie der Nitro, wie der, der Michael Knight zum allerersten Mal in den Kit einsteigt und mit ihm losfährt und wie er reagiert, wo er rausfindet, dass das Auto eine eigene Persönlichkeit hat. Das ist, ich frage mich wirklich, wer das geschrieben hat, wie die Hauptfigur der Serie reagiert, wenn sie mitkriegt, dass sie so ein Auto hat. Der Michael Knight steigt das Auto ein, fährt los und mitten in der Fahrt meldet sich der Kid zu Wort und der Michael Knight ist einfach voll angepisst. Er ist voll angepisst, was das jetzt soll, dass er ein Auto hat, das ihm widerspricht. Okay. Und er sagt dann...
So 80er Jahre Dad.
Ja. Ja, und ich habe mich dann wirklich, ich habe so lachen müssen, weil das auch so, das ist auch so ungewohnt gut gespielt vom David Hasselhoff, so wie er selber, ich glaube, er spielt sich das selber so, wie würde er reagieren, wenn er selber jetzt mit dem zurechtkommen müsste, dass sein Auto eigene Persönlichkeit hat und im Zweifelsfall auch quasi ihm widerspricht oder mit ihm halt kommuniziert. Ich habe mich echt gefragt, hey, das, wenn die damals... Die Schreiber von der Serie konzipieren so eine Science-Fiction-artige Serie, die so auf Hightech setzt und quasi auf Technologien, die in die 80er Jahre, also als Gesichtspunkt der 80er war das Ganze ja noch wahrscheinlich Jahrhunderte weg. Wenn du Leute 1985 gefragt hättest, hey, wann gibt es selbstfahrende Autos und künstliche Intelligenzen auf so eine Art und Weise? Da hätten wir wahrscheinlich, hätten die Leute gesagt, ja, in 200 Jahren oder so. Also die Technologie, die in Knight Rider gezeigt wird, die ist ja schon wirklich...
Die ist fast Wirklichkeit. Fast.
Ja, aber das ist ja extrem in der Zukunft. Für
85,
ja. Ich meine, das ist ja eine Science-Fiction-Serie, fast schon. Ja. Dass die Art von Story in der damaligen Jetztzeit spielt, ist ja schon fast ein bisschen verwunderlich, weil das ist ja eine Art von Hightech, die sie ja in Star Trek nicht haben. In Star Trek haben sie in die 60er Jahre hat man keine künstliche Intelligenz dargestellt in Star Trek, oder? So, weil immer der Data in Next Generation war dann das, was im Kit am nächsten kommt und das spielt im Jahr 2200 irgendwann.
Stimmt, ja.
Und der Michael Knight, also ein Mensch aus die 80er Jahre, nimmt Kontakt auf zu einer künstlichen Intelligenz, die so quasi im Menschen ebenbürtig ist und seine erste Reaktion ist totale Angepisstheit. Das habe ich so gut gefunden. Das war, ja.
Ja, nein, Knight Rider war großartig. Also, allein, was sie dann der Super Pursuit Mode, was sie dann, die haben sich immer weiterentwickelt.
Ja, stimmt, Super Pursuit Mode, ja.
Und dann eben, da waren natürlich die ersten Crushes mit der Bonnie und der April, oder? Das waren so die ersten Crushes, die man gehabt hat, und nachher der Devin Miles, der alte Chef von der Foundation für Recht und Verfassung. Also das war alles großartig. Und auch die Gegner, der Carr, oder? Wo er quasi gegen einen bösen Kid kämpft. Und dann war noch mal irgendwas mit dem LKW, wo er gegen den riesen LKW kämpft, oder riesen LKW, gegen den normal großen LKW, oder? Hat es auch einmal
gegeben. Ja, war schon ziemlich groß, ja. Ganz so traurig, wie der Kid in dem Säurebecken versenkt wird vom Car.
Ja, naja, wie er sich da aussprengt, wo sie ihn zuschütten und mit Erde und dann schießt er sich da aus und der Michael Knight kriegt keine Luft mehr. Nein, das war alles großartig. War es großartig. Goliath hat er quasi, und der Truck.
Genau. Goliath, genau, ja. Und auch schon auf eine Art und Weise total selbstverständlich damals schon, und ich sage jetzt in die 80s war das jetzt glaube ich noch nicht so, aber ganz selbstverständlich in A-Team schwarzer Hauptcharakter und in Knight Rider dann auch eben der Sidekick, der Archibald vom Michael Knight. Archibald, Archie hat der Carsten, oder?
Reginald Cornelius der Dritte.
Ah ja, okay.
Ja. Ja, na, voll cool. Da würde mich interessieren, ja, wie ist da die Abstimmung ausgegangen?
Ja, wieder ganz, ganz, ja, rate mal.
Knight Rider.
Ja, und zwar ganz klar. 77% Knight Rider, ja. 23% A-Team. Da bin ich jetzt echt ein bisschen traurig.
Wow. Das ist ein starkes Ergebnis für ein Kit. Aber ich war sogar David Hasselhoff Konzert in Innsbruck mit meiner Mama. Und da war der Kit da, da ist über den Kit so runtergerutscht. Großartig. Ich bin nicht nur Kit-Fan, ich bin auch David Hasselhoff-Fan.
Und was mir jetzt noch einfällt, ist eine Hammer-Titelmelodie.
Ja. Da hat es dann den Remix gegeben, kannst du dich erinnern?
Von Busta Rhymes.
Ja. Genau. Das war richtig cool. Also die Titelmelodie ist mega.
Jetzt müssen wir kurz an, merkt ihr die Zeit jetzt? Jetzt müssen wir kurz einen Schnitt machen. Ich schalte jetzt mein Video aus, weil ich glaube, ich merke selber, dass ich hinten bin mittlerweile.
Ja, ich schalte aus.
Ja.
Okay.
Gut.
Dann kommen wir zum letzten Duell, glaube ich schon, oder?
Genau, dann kommen wir zum letzten Duell. Und zwar, es geht jetzt um Archäologen. Der Archäologe meines Vertrauens heißt Indiana Jones oder Nathan Drake. Und da muss ich jetzt schon gestehen, die Umfrage war vielleicht ein bisschen, falsch gestellt, weil ich bin mir nicht sicher, ob der Nathan Drake überhaupt Archäologe ist.
Ich glaube nicht.
Nicht, gell? Weil, was ist seine Profession nochmal?
Dieb, oder?
Stimmt, er ist einfach ein Dieb, genau.
Er ist eigentlich das Gegenteil von Indiana Jones, weil Indiana Jones sagt, das gehört in ein Museum.
Stimmt, und der Nathan Drake sagt, das gehört in meine Geldtasche.
Genau. Na, aber man ist sagbar Abenteurer, muss man nicht. Sie haben ja ein ähnliches Betätigungsfeld, auch wenn das Endziel ein anderes ist, aber sie sind beide quasi Schatzsucher, oder? Auf eine gewisse Art und Weise.
Mhm.
Und deswegen passt die Frage wieder, finde ich.
Ich habe da, muss ich dazu sagen, wenig Spiele gespielt, wo der Nathan Drake vorkommt. Ich habe das erste Uncharted gespielt, auf die Empfehlung von Marco hin. Das hat mir auch extrem gut gefallen, bin dann aber leider nimmer in die anderen Episoden reinkommen, in die anderen Teile. Aus dem Grund, dass mir vorkommen ist, es ist more of the same. Da muss ich jetzt dazu sagen, das stört mich auch bei anderen Spielen nicht, jetzt zum Beispiel bei Fallout. Aber da war es halt so, dass ich aus irgendeinem Grund nicht mehr eingekommen bin in die Serie. Ich muss es ja gleich sagen, ich bin auf alle Fälle Team Indiana Jones. Und jetzt kommt es nämlich, vielleicht ist von den ganzen großen 80s-Serien wie Ghostbusters und Zurück in die Zukunft und Star Wars und Star Trek ist vielleicht Indiana Jones mein Liebste. Wir haben eh vor kurzem darüber geredet, weil meine Freundin und ich alle Indiana Jones Teile angeschaut haben. Aber der Indiana Jones ist für mich schon sehr, das war irgendwie eine prägende Heldenfigur für mich in meiner Kindheit, was die Filme angeht. Also ich weiß nur, dass der wirklich in mir so den Wunsch erweckt hat, Archäologie zu studieren und im Dschungel gegen die Nazis zu kämpfen. Das war wirklich, das hat mir, ich glaube, ich kann mich sogar nur erinnern, wie ich zum allerersten Mal in der ersten Indiana Jones Style gesehen habe. Ich glaube, ich weiß das sogar noch. Und zwar habe ich von meinem Großcousin VHS gleichen kriegt mit einer selber aufgenommenen Version vom Indiana Jones von RTL oder so, weil wo ich klein war, wir haben keine Satellitenfernsehen gehabt, wir haben nur ORF 1, 2, ZDF und ARD gehabt und wir sind aber öfter zu der Verwandtschaft gefahren und da hat mir dann mein Großcousin eben die VHS gleichen mit Indiana Jones drauf und die habe ich dann daheim angeschaut und habe mir gedacht, boah, das ist das beste Abenteuer, das es geben muss auf der Welt.
Ich hab Indiana Jones bei meinem Cousin gesehen. Und mein Cousin, ich habe jetzt lustigerweise gerade einmal, also mein ältester Cousin, gerade einmal vorgestern mit ihm telefoniert und habe seine Stimme gehört und habe mich sofort wieder an Indiana Jones erinnert. Weil er war irgendwie, also meine Cousins waren immer die ganzen Filme, wie bei dir auch gehabt haben auf VHS, die haben eben die ganzen Indiana Jones, die ganzen Spielberg-Sachen, Indiana Jones, Spielberg, die ganzen Zombie-Filme und die Geschichten, das hat er alles gehabt. Und das verbinde ihn immer mit Indiana Jones und begleitet mich auch schon seit meiner Kindheit, schaue ich immer wieder gern alle vier, ja, ich habe es gesagt, auch den vierten Teil schaue ich gern, ich freue mich jetzt auch auf den fünften Teil. Ich habe jetzt gerade vom Kevin zum Geburtstag die Blu-ray 4K Edition gekriegt von alle vier Filme und mega, also ich bin ein voller Indiana Jones Fan. Das ist für mich auch so, weil das hat mich so geprägt, die ganze Abenteuerwelt, das ist, ja, was wünscht man sich mehr, als wie so ein Typ wie Indiana Jones zu sein, als Kind und als Erwachsener. Ich habe sogar immer noch ein Indiana Jones Tattoo auch vor. Liebe Lisandra, falls du mithörst, vielleicht wird das unser erstes gemeinsames Tattoo.
Ich hab, weil du das jetzt sagst, eben die Abenteuer, über das werde ich dann das nächste Mal im Vorgeblänkel reden, weil da ist dann quasi die Auf die Runde Show wieder passiert, die jetzt seit Corona, jetzt seit längerem war. Ich schreibe ja selber Pen and Paper und spiele das auch gern. Und für mich ist Abenteuer oder ein Abenteuer zu erleben oder die Abenteuerlichkeit von Geschichten ist in dem, was immer, oder wenn ich Pen and Paper schreibe, ist immer das Wichtigste. Also Abenteuer zu erleben, und damit meine ich jetzt nicht Action. Ich finde, Action und Abenteuer ist was grundlegend anderes. Und man sieht heutzutage leider fast nur noch Actionfilme, aber wenig Abenteuerfilme. Und so wie Abenteuer sein sollte für mich, oder das, was ihr als Abenteuer empfindet, das hat für mich Indiana Jones definiert. Wir haben auch, weil du jetzt sagst, alle vier, wir haben mal alle vier geschaut, jetzt vor kurzem erst, und ich war immer so, oder in meinem Kopf hat mir der vierte immer nie so gefallen, ich war da im Kino so enttäuscht, eben wegen CGI, und es war einfach nicht so, wie man das vorgestellt habe, aber jetzt mit ein bisschen Abstand hat mir der auch sehr gut gefallen, das habe ich erst das letzte Mal schon erzählt, und ich habe jetzt auch die Bilder gesehen vom Dreh vom fünften. Ich freue mich da auch drauf, nur könnte man von mir aus, könnte Indiana Jones die Peitsche auch weitergeben gern. Also es müsste nicht der Harrison Ford sein.
Es war ja der Tom Selleck im Gespräch, gell? Der hat dann nur abgesagt, weil er mit Magnum beschäftigt war. Und ich habe mir kurz gedacht, wo der Shia LaBeouf im vierten Teil da den Hut aufhebt und neben der Indie dann wegnimmt, dass sie es ein bisschen in die Richtung drehen, dass vielleicht der Shia LaBeouf der nächste Indie wird. Was ja zu dem Zeitpunkt auch nicht schlecht gewesen war. Ich weiß jetzt gerade nicht, was der Shia LaBeouf jetzt macht. Ist, glaube ich, recht ein kontroverser Typ geworden mittlerweile. Aber hat man damals, habe ich gedacht, okay, das würde ich gar nicht schlecht finden, wenn es einen neuen Indie gibt. Jetzt, wo ich die Set-Fotos vom fünften Teil gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, ich freue mich schon wieder, wenn der Harrison Ford nochmal einen Indie macht. Aber der ist halt jetzt auch schon sehr alt, aber ja, das ist schon.
Ja, ich weiß nicht, was ich dazu. Das ist irgendwie so schwierig, weil man will das wahrscheinlich einfach auch nicht loslassen, das Bild, dass man. Weil man ist ja da emotional immer sehr dabei bei solchen Serien. Und ich glaube, man ist dann auch nicht gewillt, irgendwie Neues zuzulassen. Aber was für mich zum Beispiel sehr gut funktioniert hat, und das hat, glaube ich, oder der Film ist, glaube ich, generell nicht so gut angekommen, aber was mir sehr gut gefallen hat im Kino, war eben Solo und auch der Schauspieler in jungen Solo und somit den jungen Harrison Ford gespielt hat. Also sowas könnte schon funktionieren. Es finde ich.
Voll, also, voll. Also ich habe Solo auch sehr gut gefunden. Ich bin ein Fan, ist für mich ein sehr guter Film. Ich weiß eigentlich, warum der so zerrissen worden ist. Aber wie gesagt, Star Wars und Fanbase. Star Wars und Fanbase ist immer so ein bisschen ein schwieriges Ding. Aber der Alden Ehrenreich heißt er ja, hat einen super gespielt in Solo und ein Harrison Ford, obwohl er ihn wieder auf seine eigene Art und Weise gespielt hat. Aber er hat in Solo, für mich war das der Solo, auch wenn es nicht der Harrison Ford war. Und das hat gut gepasst. Das kann ich beim Indie schon auch vorstellen. Das kann schon funktionieren, wenn sie es clever machen. Es hat ja, hast du die Abenteuer des jungen Indiana Jones hat es ja auch gegeben, als Serie.
Das wollte ich immer nachholen. Ich habe das irgendwie, das ist ja auch schon älter, oder? Das ist ja schon 30 Jahre alt, oder? Das ist ziemlich gleich mal nach der Originaltrilogie, ist das, glaube ich, im Fernsehen gekommen, oder? Mhm. Ich habe das immer irgendwie verpasst, aber das würde ich gerne nachholen. Das interessiert mich noch schon. Das
gibt sogar auf Amazon oder dem Händler eures Vertrauens, gibt es sogar eine 7-Disc-Collection. Volume 1, The Early Years. Gibt es anscheinend, da gibt es richtig viele DVD-Sets, sehe ich gerade, vom jungen Indiana Jones.
Wie viele Staffeln sind das?
Boah, das muss ich mal schauen. Die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Das waren 2 Staffeln, 28 Folgen. Und da hat doch der...
Es war, glaube ich, nicht der Schauspieler, der ihn gespielt in... Teil 3, das war glaube ich nicht der, das war der River Phoenix, oder? Hat ihn da gespielt.
Ja eben, ich habe es gedacht, das war der River Phoenix, es war der Sean Patrick Flannery, den kennt man woher kennt man denn? Was hat denn der? Das ist voll ein bekanntes Gesicht, denn wenn du ihn siehst, kennst du ihn sicher. Stargate hat er mitgespielt.
Ah, das spielt.
Charmed hat damit, aber alle auch Episode. Ja. Ich weiß nicht, woher den noch kennt, aber den kennst du. Das ist ein ganz klassisches 80er-Jahr Gesicht, da hat viel B-Movies gespielt. Der blutige Pfad Gottes, daher kenne ich ihn.
Ja, ich kann alle, weil du das gerade sagst, wegen dem Gesicht, gell, ist der Harrison Ford hat in einem Film gespielt, The Age of Adeline. Der ist von 2015 und da kommt er mal, der Harrison Ford spielt einen William Jones und da kommt er als junger Mann vor in dem Film. Und da hat ihn ein Schauspieler gespielt, der heißt Anthony Ingruber. Der hat jetzt sonst nicht so viel gemacht, aber ich kann nur jedem empfehlen, hey, schaut euch den einmal an auf IMDb. Der Film heißt Age of Adeline und der Schauspieler, der da einen jungen Harrison Ford spielt, ist der Anthony Ingruber und der schaut so sehr aus wie der Harrison Ford.
Geil, ja.
Das ist echt fantastisch. Alleinig das Gesicht und
Der hat sich eher beworben, oder? Für ein Solo, oder? Oder die Fans haben ihn vorgeschlagen?
Das weiß ich nicht. Der Film ist, jetzt weiß ich nicht, wie alt Solo ist, aber der ist, glaube ich, nicht so alt. Der ist von 2017 oder 2018, kann das sein?
Was ist der Solo?
Ja.
So
ist auf alle Fälle, glaube ich, also Age of Adeline ist auf alle Fälle älter. Da hat man den von dem Schauspieler schon gewusst. Der schaut wirklich sehr aus wie der Harrison Ford. Das,
2018 war Solo.
Also wenn man mir jetzt zum Beispiel sagt, es gibt, keine Ahnung, eine neue Auflage von Die Abenteuer des Jungen oder des bisschen Älteren oder des bisschen Jüngeren Indiana Jones und er spielt ihn da, würde ich sofort, wäre sofort dabei. Also das...
Aber wir sind dann, bitte?
Der arme Nathan Drake ganz untergangen in die Lobeshymnen über Indiana Jones.
Ja, nein, stimmt. Aber wir sind beide Team Indie, Nathan Drake. Also, ich habe alle Uncharted gespielt, sehr, sehr gern. War auch ein Grund für die PlayStation bei mir. Super großartiges Spiel. Es gibt die Remastered Collection, also kann man auf jeden Fall nachzocken. Und A Thief's End ist großartig. Es sind halt schon viel, wie du sagst, more of the same, viele Rätselpassagen abgewechselt mit Shooter-Passagen, also Deckungs-Shooter-Style, macht aber Spaß, aber man muss sich halt darauf einlassen, dass es eigentlich ein bisschen in Richtung interaktiven Film geht, sehr, sehr viel Story. Und dazwischen Multiple Action aufgelockert, Kletterpassagen. Macht aber richtig Spaß. Wenn man so Abenteuer mag wie Indiana Jones und Co., dann auf jeden Fall Empfehlung. Also man hat richtig Spaß dran. Und die Storys sind gut geschrieben. Voice Acting und Acting ist auch super. Also finde ich alles richtig, richtig cool. Ich hätte mal richtig, ich habe ja Indiana Jones Computerspiele gespielt. Und da hatte ich mir auch mal ein richtig gutes Indiana Jones Computerspiel gewünscht. Das war schon cool gewesen. Es hat bis auf die Point-and-Click-Adventure, die was wirklich sehr, sehr gut waren, hat es dann noch eins gegeben. Also auch so, eh so Uncharted-mäßig, aber ein bisschen früher in der Zeit. Deswegen nicht so ausgereift. Habe ich auch gespielt, war ganz cool. Aber so kann ich mir auch vorstellen, dass das ganz geil war eigentlich. So Nathan Drake als Indiana Jones Spiel.
Aber ist jetzt eher Neues irgendwie in der Mache, oder?
Ist?
Was? Ich glaube schon. Also, ihr habt das jetzt nicht...
Ah ja, das neue Indiana Jones Spiel ist im perfekten
Händen. Ja, genau. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr 2001 oder so. Man hat jetzt, ich weiß jetzt auch nicht, ob man auf der E3 was gehört hat davon, aber es gibt schon mehr als Gerüchte, als dass jetzt ein neues Indiana Jones
Spiel. Ja, ich habe gerade da jetzt, sehe gerade, geht in Produktion. Mhm. Von Bethesda, oder was? Ja, Bethesda macht das. Mhm. Okay.
Was ich immer gern noch...
Machine Games.
Oh, okay. Na dann.
Okay, dann kann es gut werden.
Was ich immer ganz gern als quasi Ersatzdroge für Indiana Jones anführe, quasi wenn man jetzt runterkommen will vom Indiana Jones Trip und nur eine milde Ersatzdroge braucht.
Quartermain.
Na, viel besser meiner Meinung nach, und zwar National Treasure mit Nicolas Cage.
Ah ja, stimmt. Das geht einer. Die sind auch richtig gut. Die sind richtig unterhaltsam.
National Treasure 1 und 2 habe ich beide im Kino gesehen. Kann man beide, ja, muss ich vorsichtig sein, weiß ich nicht, wie gut die gealtert sind, weil die sind in der kritischen Zeit von den frühen 2000er in die Kinos gekommen, wo Actionfilme oder Abenteuerfilme oft so ein bisschen zu schnell geschnitten oder vielleicht zu viel gewollt und dann nicht gekonnt. Aber das kann man wirklich, die habe ich in wohliger Erinnerung mit sehr viel Indiana Jones Gefühl. Und eine Serie, hinter der ich komplett stehe als Fan, die ebenfalls richtig, richtig gutes Abenteuer, so wie es sein soll, hat, ist Flucht der Karibik.
Ja, stimmt.
Bin ich Fan von allen Teilen. Da kann man keiner kommen. Ja, der fünfte ist nichts Gescheites. Ich finde, alle Flucht der Karibik-Filme kann ich ununterbrochen immer schauen.
Ja,
finde ich. Immer gutes Abenteuer.
Ja. Und es geht ja einfach gut, unterhalten zu sein, oder? Und das machen die Filme auf jeden Fall.
Ja.
Und da bin ich jetzt auch nicht so, dass ich da alles ins kleinste Detail zerlege. Ich finde das aber, wenn ich gute Unterhaltung habe für 1,5-2 Stunden, dann ist das super.
Ja.
Dann bin ich happy. Gut, aber dann, wir haben da unsere Hörer und Hörerinnen abgestimmt.
Ja, überwältigend auch für Indiana Jones mit 82%. Okay. Und 18% für Nathan Drake, der somit besser die Hände von die archäologischen Schätze lässt.
Denn die gehören in ein Museum.
Genau. Ja.
Gut. Dann sind wir durch mit unserer Rivalenliste, mit einem versöhnlichen Abschluss für uns zwar, weil wir beide Indiana Jones Cup haben.
Ja.
Das heißt, wir beide sind keine Rivalen, auch in Zukunft
nicht. Nein, und deswegen hätte ich auch gern Lust, das irgendwann einmal zu wiederholen und einen zweiten Schwung Rivalen ins Feld zu schicken, weil ich finde, das ist ein cooles Thema und da kann man gut drüber plaudern.
Da können wir dann endlich mit unseren Hörern die Frage klären, was wir letztes Mal mit der Lisandra nicht klären haben können. Frosties oder Cornflakes?
Oh ja, genau. Und
das ist eine sehr, sehr wichtige Frage.
Genau.
Und da man jetzt soweit ist, dass ich mir was zum Essen machen muss, werde ich dies mit dieser wunderbaren Überleitung unseren heutigen Podcast auch zum Ende führen. Würde uns freuen, wenn ihr uns liked auf allen Plattformen, wo ihr uns liken könnt und uns hört, vielleicht Apple Podcasts, Spotify, folgt uns ganz gern. Lasst uns da ein Like auf Instagram da. Wir freuen uns drüber. Verbreitet uns weiter. Hocht die alten Episoden nach. Sagt eure Freunde, die sich für Popkultur interessieren, dass es uns gibt. Wir freuen uns über steigende Statistiken. Die muss ich wieder mal updaten. Es macht Spaß, die Community wachsen zu sehen, und wir produzieren gern Content für euch. Also danke fürs Zuhören und hoffentlich bis spätestens in 2 Wochen. Ich bin jetzt auf Urlaub, aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen.
Ja, genau. Ich möchte mich auch noch verabschieden und ich schließe mich bei Michi an. Ich möchte auch mal ein großes Lob nochmal an unsere Hörerschaft, die immer, also ich kriege da viel Feedback und freue mich da immer sehr drüber und freue mich, dass da alle dabei sind bei dem Projekt und da gerne mithören. Macht es euch bequem auf dem Balkon, schenkt euch ein kühles, alkoholisches oder nicht alkoholisches Getränk ein und horcht, ich sage jetzt einmal ganz das Gegenteil, wie es der Michi immer sagt, horcht die Sache komplett am Stück, holzt es durch 2 Stunden lang, weil dann hat man die volle Popkultur-Beichtstuhl-Dröhnung. Ja, macht es weiterhin gut. Viel Spaß mit der Folge. Mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht, Michi.
Dankeschön, mir ebenfalls.
Und somit, ja, bis zum nächsten Mal und habt 2 schöne Wochen.
Ja, ciao.
Tschüss.